Headlock, der Pro-Wrestling-Podcast.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast, Ausgabe 192, heute mit der Review zum SummerSlam 2018. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host und bei mir, da ist heute leider nur der Michael Schecki-Schwarz. Schönen guten Tag.
Ja, hallo Olaf, aber leider nur klingt auch wieder so abwertend. Das war aber keine nette Begrüßung von dir, aber leider nur, weil der Kai ja uns weggebrochen ist. Der hätte ja eigentlich auch dabei sein sollen, der ist leider nicht dabei.
Genau, deswegen bist leider nur du hier, weil wir haben ja die Preview noch zu dritt gemacht und da war Kai auch ganz frohen Mutes, dass er hier mit podcasten konnte. Und ja, da kam dann die Arbeit dazwischen.
Tja, so ist es halt manchmal, aber ich freue mich auch mal wieder mit dir alleine zu sprechen.
Ja, natürlich, wir kriegen das hier hin. Wir sind ja alte Podcast-Kenner und Konnoisseure und Veteranen. Das wird schon irgendwie klappen. Ansonsten, bevor wir hier loslegen, wie immer das Housekeeping, ne? Also ihr wisst, wo ihr uns erreichen könnt. Facebook, Twitter, Instagram, was habe ich vergessen? YouTube natürlich. Wie gesagt, da sind wir mittlerweile bei gut über 2000 Leuten, die uns da folgen. Auch da gerne vorbeischauen. Da haben wir auch noch ein paar Videos für euch. Wenn ihr dann ganz besonders viel von uns möchtet, geht natürlich auf patreon.com/headlock.de oder auf steadyhq.com/headlock.de. Da kriegt ihr für einen kleinen Obolus exklusive Podcasts, das Match of the Week, unsere Helden aus der zweiten Reihe und so weiter und so fort. Inzwischen sind es weit über 60 Podcasts, die sich da angesammelt haben. Könnt ihr gerne mal reinschauen und uns da mit kleinen Beträgen unterstützen. Wer da dabei sein möchte, ist mit 5 Euro gut dabei und kann vor allem auch, das ist besonders gut, man kann auf die gesamte Bibliothek zurückgreifen. Das heißt, ich sag mal so, wenn ihr jetzt 5 Euro investiert, dann habt ihr erstmal für die nächsten 6 Monate genug Podcasts, um es mal so auszudrücken. Ja, Shaggy, der SummerSlam stand an und du hast den, glaube ich, auf eine ganz besondere Art geschaut, oder?
Ich habe den auf eine besondere Art geschaut, das ist richtig. Also zu einem natürlich live und zum anderen nicht alleine, sondern mit über 50 anderen Menschen, die sich sehr für Wrestling interessieren. Wir hatten so ein Wrestling-Treffen, Fan-Treffen, wo unter anderem auch der Christian Bruns und Power Wrestling dabei war. Mein Gigant-Freund Markus Holzer, der Perky, den einige von euch vielleicht auch kennen. Also es war sehr, sehr nett und es hat sehr viel Spaß gemacht. Ich glaube, das hat so sein Positives, aber auch sein Negatives. Klar, weil es macht Spaß, mit anderen Leuten sowas zu schauen, aber wenn dann einige Geschehnisse negativ aufgefasst werden von einem Großteil der anderen Menschen, dann zieht einen das auch so ein bisschen mit runter. Also es hat aber total Spaß gemacht. Ich glaube, so den SummerSlam zu schauen, ist auf jeden Fall schöner, als ihn alleine zu Hause zu schauen.
Ja, ich habe den SummerSlam diesmal auch nicht allein geschaut übrigens, zumindest über weite Teile nicht. Meine Freundin hat sich dazu gesellt, weil die heute Morgen noch hier war und hat fachmännische Kommentare von sich gegeben. Das war auch sehr lustig.
Ja, die Arme, würde ich mal sagen. Die ist ja auch nicht wirklich, die kennt sich ja nicht so richtig mit Wrestling aus und ist, glaube ich, nur hat durch dich jetzt Berührungspunkte mit dem Wrestling, mit dem Business. Also ich weiß nicht, ob das richtige große Ereignis war, um sie zu einem Wrestling-Fan zu machen. So, das jetzt schon mal als kleines Fazit. Schlecht war es nicht, aber es war jetzt auch nun wirklich nicht herausragend, meiner Meinung nach.
Nee, man geht so ein bisschen aus dem Event raus und denkt sich so, ja, und jetzt mal weiter. Also, um mal so mein Fazit so ein bisschen vorwegzunehmen, ich hatte ganz oft das Gefühl, das war so eine Übergangsshow. Also, insgesamt war das so ein SummerSlam, und damit können wir, glaube ich, auch gleich einsteigen. Der hat sich für mich so ein bisschen angefühlt wie ein normales Pay-Per-View. Und das stört mich gerade bei den Big Four so ein bisschen. Also dieses Gefühl, das ist jetzt was Besonderes, das ist die größte Party des Sommers, das ist mir abgegangen. Allein, weil davor, es war die übliche Bühne und klar sieht das irgendwie geil aus. Und jetzt haben wir irgendwelche komischen 3D-Einblendungen. Total dufte, wenn man Snapchat und Konsorten mag. Aber irgendwie fehlte mir da was. Ging dir das auch so?
Ja, das ging mir tatsächlich auch so. Also man merkt jetzt schon irgendwie, dass die WWE vielleicht nicht mehr das Hauptaugenmerk auf ihre großen Pay-Per-Views legt. Selbst die wöchentlichen Shows wirken manchmal ein bisschen größer als das, was da abgeliefert wurde. Klar, die Video-Packages haben gehypt, die gibt's halt bei Großereignissen dann. Aber ansonsten war das bisschen Alltagskost. Aber es lag ein bisschen auch daran, dass viele der Matches ja auch schon im Vorfeld bei den Wochenshows gezeigt wurden. Also man kannte ja auch die Matches schon. Und sehr viel Neues ist tatsächlich auch nicht passiert. Und gerade wenn man bedenkt, dass einige Matches in Disqualifikation geendet haben oder sogar Squash-Matches waren, also das ist eines SummerSlams nicht unbedingt würdig, würde ich sagen.
Ja, es wurde eigentlich keine richtige Fehde abgeschlossen, um es mal so zu sagen. Und es wurde tatsächlich auch sehr, sehr oft einfach die Fehde weitergeführt. Und das hat mich einige Male gestört. Bei einigen Sachen fand ich es okay. Wir werden gleich natürlich näher drauf eingehen. Aber lass uns dann einfach mal hier den Rundown durch die Card machen. Ne? Also wie immer die Kickoff-Show über 2 Stunden lang. Mir persönlich viel zu lang. Ich habe irgendwann um 11 habe ich halt eben eingeschaltet und da lief das. Und da war die Halle noch komplett leer und es wurde schon gequatscht und gequatscht und gequatscht. ich muss sagen, 2 Stunden Kickoff-Show ist halt übertrieben, trotzdem 3 Matches dabei waren. Und mir tat es besonders leid für die ersten 4 Protagonisten, die hier in den Ring gestiegen sind. Also Andrade Cien Almas mit Zelina Vega und Rusev und Lana, dass die wirklich da von einer dreiviertel leeren Halle antreten mussten, oder? Also das muss doch super unbefriedigend für einen Wrestler sein.
Das ist richtig. Also klar, du hast es auf die SummerSlam-Card geschafft und auch nur in der Kickoff-Show, was aber trotzdem ja immerhin noch ein Spot ist bei einem Großereignis, bei einem der Großereignisse überhaupt. Und dann trittst du halt wirklich vor, ja, ich weiß nicht, im Achtel der gefüllten Halle oder sowas auf. Ich kann es nicht genau einschätzen, aber das ist schon dann natürlich schade. Da kann auch schwer Stimmung aufkommen.
Ja, und das ist einfach auch bitter für die Protagonisten, die da im Ring noch irgendwie jemanden unterhalten wollen. Ich meine, wen unterhalten sie denn? Die YouTube-Zuschauer, die dann irgendwie zu Hause vor dem PC sitzen oder so? Ich weiß nicht. Ich finde das ein bisschen komisch. Dann sollte man das irgendwie anders regeln, dass wenigstens ein Teil der Fans da schon in der Halle ist und das nicht so komisch machen. Also der Kampf an sich, da haben wir ja schon im Vorfeld so ein bisschen geunkt, ob das wirklich was Großes wird. Ich sag mal, das war Business as usual, ein stinknormales Mixed-Tag-Team-Match. Da ist für mich relativ wenig bei rumgekommen. Am Ende gab es einen ziemlich grauenvollen Einroller von Zelina Vega gegen Lana, nachdem Lana Andrade Cien Almas noch eine geknallt hat. Das war nichts Besonderes und es war eigentlich der Anzahl an Zuschauern in der Halle angemessen. Oder wie siehst du das?
Ja, das ist richtig. Im Grunde ist eigentlich noch weniger passiert als in dem Match, was sie zuvor schon hatten. Vor ein paar Wochen gab es ja schon dieses Mixed-Match, als dann noch ein in Englisch eingegriffen hatte. Den hat man jetzt nur Backstage kurz gesehen, als er sich entschuldigen wollte und den Song performen wollte. Aber er durfte diesmal nicht zum Ring kommen und ist tatsächlich auch nicht zum Ring gekommen. Und ansonsten ist tatsächlich wirklich eigentlich nichts in diesem Match passiert. Außer, dass man natürlich Zelina Vega hatte sehen können, aber das war es auch schon.
Ja, also ich glaube, da muss man auch gar nicht viele Worte drüber verlieren. Ich gehe auch davon aus, dass diese Geschichte noch so ein bisschen weitergeführt wird, jetzt in den kommenden Wochen. Auch gerade die Sache, du hast es angesprochen mit Aiden English, da könnte es ja irgendwie den Bruch geben. Schauen wir mal, wie sich das weiterentwickelt. Aber der Kampf, ja, das Ding hatte wirklich Kick-Off-Show-Niveau und mehr dann eben auch nicht. Besser hat mir da das zweite Match gefallen. Das war nämlich der Kampf um die WWE Cruiserweight Championship zwischen Champion Cedric Alexander und Drew Gulak. Drew Gulaks Kompagnons Gentleman Jack Gallagher und The Brian Kendrick durften nicht mit am Ring sein. Und ich finde, diese beiden Jungs hier, auch wenn das halt eben ein Kickoff-Show-Match gewesen ist, die haben sich da ein sehr, sehr gutes 10-Minuten-Match geliefert und eigentlich eine gute Geschichte erzählt. Das war sehenswert, muss man so sagen.
Das war auf jeden Fall definitiv ein gutes Match. Allerdings war ich ein bisschen enttäuscht. Ich habe auch noch ein bisschen mehr erwartet von den beiden. Das war ein Match auf 205 Live-Niveau schon. Also da sind ja wirklich wöchentlich richtig gute Matches zu sehen. Aber so richtig viel mehr hat das auch nicht rausgestochen, meiner Meinung nach. Es war ein tolles Match, Drew Gulak. Ich liebe den, das habe ich jetzt schon mehrfach gesagt, Cedric Alexander zeigt auch, dass er ein würdiger Cruiserweight-Champion ist. Und letzten Endes gute 10 Minuten, die auch mit dem Roll-Up geendet haben. Also Roll-Up Nummer 2 in der Kickoff-Show.
Ja, aber so insgesamt, das war schon okay. Man hat natürlich gemerkt, dass hier, man wollte nicht irgendwie ein Standout-Match irgendwie in der Kickoff-Show da abfeuern. Das hat man auch gerade hier gemerkt, sondern es ging eher darum, so die Zuschauer so langsam in den Event reinzuholen, dann zu sagen, so ja gut, jetzt geht der große Event los und da werden dann die schweren Geschütze aufgefahren. Ich fand hier ein paar Aktionen ganz schön, also gerade das Selling von Cedric Alexander nach den harten Aktionen von Drew Gulak fand ich cool. Ich finde auch, dass Drew Gulak seine aggressive Persona gut rübergebracht hat mit dem Gulak in den Seilen und solche Sachen. Das hat mir Spaß gemacht und Cedric Alexander, super Athlet, haben wir schon ein paar Mal gesagt. Also das kann man alles so machen, aber auch da wieder, wenn man das nicht gesehen hat, hat man jetzt auch nichts verpasst. Und den gleichen Stempel, den bekommen auch die nächsten Teilnehmer am nächsten Match verpasst von mir. Also das war der Kampf dann um die WWE Raw Tag Team Championship zwischen The Revival, also Scott Dawson und der Schwalde auf der einen Seite und dem B-Team Curtis Axel und Bo Dallas auf der anderen Seite. Ich habe eine kleine Pause gemacht, weil ich eigentlich gesagt habe, du rufst jetzt, Shaggy.
Ich habe gewartet, bis du eine etwas Pause machst, dass ich einhaken kann. Ich wollte ja einhaken.
Nein, ich habe gedacht, du rufst jetzt wie beim letzten Podcast B-Team, B-Team, go, go, go.
Ich habe verstanden, dass du das dachtest.
Ja, aber ansonsten weiß ich nicht, das war jetzt okay, das hat vor allem dem B-Team geholfen, aber Shaggy, wie siehst du das? Wir haben ja beide gesagt, dass wir eigentlich so den Title-Run des B-Teams so ein bisschen überdrüssig sind und jetzt sind sie plötzlich weiterhin Champion.
Ja, jetzt sind sie weiterhin Champion, also ich hast wahrscheinlich jetzt auch wirklich erwartet, dass ich B-Team, B-Team, Go, Go, Go rufe, wie ich es im Vorfeld gemacht habe in der Preview. Ja, aber also das Match hat mich nicht dazu bewogen, das noch jetzt weiterhin zu tun. Das war, du hast dem Match den gleichen Stempel gegeben wie dem Match davor, aber das Cruiserweight-Titel-Match hat natürlich einen besseren Stempel verdient letzten Endes. Ja, aber klar, auch da ist die Geschichte nicht vorbei. Endete zum dritten Mal in der Kickoff-Show jetzt mit dem Roll-Up. Und B-Team bleibt Tag-Team-Champion, aber was soll da jetzt auch noch kommen? Also das macht mich nicht heiß auf mehr. Also klar wird es ein Rückmatch geben und ich hoffe ja trotzdem, dass Revival irgendwann sich die Gürtel noch holen wird, weil ich sehe da sonst auch kein richtig würdiges Team aktuell bei War, was die Titel repräsentieren könnte. Und das B-Team, also ich mag die tatsächlich mehr in Backstage-Segmenten inzwischen, die hat man ja später nochmal gesehen. Da fand ich sie wieder so unterhaltsamer als jetzt so. Ich bin denen auch ein bisschen überdrüssig geworden. Also von mir heute kein B-Team-Go.
Ich muss sagen, ich mochte den Einroller. Also The Revival wurde ja hier ganz klar als das dominante Team dargestellt, was dann einfach nur gegen Ende quasi so im Tohu-Babohu so ein bisschen verloren hat. Da gab es ja dann den Einroller, ich glaube von Dawson war es, gegen Curtis Axel. Und da ist ja dann im Rückwärtstaumel ein Bordellis drüber gestolpert und hat dann das Small Package quasi dadurch umgedreht. Ich fand, das war zumindest eine coole Idee, eine lustige Idee, auch um so ein bisschen diesen Trash-Charakter des B-Teams so ein bisschen zu unterstreichen. Ich habe geschmunzelt nach 6 Minuten 15 Sekunden, aber für mehr hat es dann auch nicht gereicht. Also ich hoffe auch, dass wir irgendwann wieder auch mal wieder richtig gute Tag-Team-Matches bei Raw sehen und nicht immer so diese halbgaren Sachen. Also auch egal, ob es jetzt die Deleters of Worlds waren mit Matt Hardy und Bray Wyatt oder jetzt hier eben das B-Team. Das sind alles keine Teams, die für mich modernes Tag-Team-Wrestling verkörpern und die da wirklich was Geiles abreißen. Das sind Charakterteams, überzeugt mich nicht.
Ja, das unterstreiche ich so. Also tatsächlich muss da jetzt wieder einiges passieren. Wir brauchen frischen Wind, ein bisschen in der Tag-Team-Szene bei Raw. Aber ich bin ja jemand, der auch immer positiv denkt. Ich glaube, dass wir da sicherlich noch ein paar Neuerungen in nächster Zeit erwarten müssen einfach auch. Und das wird kommen. Ich glaube auch, Revival werden sich die Tag-Team-Titel noch holen. Und dann schauen wir mal, wohin es dann geht und mit welchen Teams sie dann fäden können. Also B-Team sind unterhaltsam in der Undercard möglicherweise, wie gesagt. Aber so als Tag-Team-Champions haben sie mich jetzt schon nicht mehr überzeugt.
Ja, das unterschreibe ich komplett so. Und dann ging es auch los mit dem eigentlichen SummerSlam, mit der Main Card, natürlich mit der schönen Eröffnungsvideo von Terry Crews hier. Ich mag den Typen hier, also egal, ob das aus der Werbung oder aus irgendwelchen anderen Skits, ist ein unterhaltsamer Bursche. Erster Kampf des Abends war der Kampf um die WWE Intercontinental Championship zwischen Seth Rollins, begleitet natürlich von Dean Ambrose und Dolph Ziggler mit Drew McIntyre. Und was haben wir nicht da groß spekuliert im Vorfeld? Heel-Turn von Dean Ambrose, guck mal, der sieht doch so aus und so. Vielleicht gibt's da jetzt schon Chaos und so. Ja, war da aber eigentlich nicht so richtig, oder? Also so ein bisschen, aber jetzt, es gab keinen Heel-Turn und insgesamt war das ja dann doch eine halbwegs geradlinige Nummer zwischen den beiden erneut.
Ja, das ist richtig. Also in diesen Heel-Turn habt ihr mich ja auch im Vorfeld erstmal reingequatscht. Ich habe ja daran auch überhaupt noch nicht gedacht gehabt, aber klar, das bietet sich auch an. Also gerade nicht nur, wie er so aussieht, Dean Ambrose, der ist auch einfach ein besserer Heel und das wird auch sicherlich irgendwann kommen, aber er ist jetzt frisch wieder da und man nutzt jetzt erstmal noch das Momentum und baut ihn an der Seite von Seth Rollins nochmal ein bisschen weiter auf. Wir werden sicherlich noch ein Tag-Team-Match der beiden gegen die anderen beiden sehen. Und hier, das Match war gut, ohne Zweifel war das ein gutes Match. Die beiden können es ja auch, Seth Rollins und Dolph Ziggler. Allerdings hat mich dabei ein bisschen gestört, dass ich die beiden ja jetzt schon so oft gegeneinander gesehen habe. Also das war ja jetzt mit das fünfte, sechste Match innerhalb von kurzer Zeit, innerhalb der letzten Wochen, inklusive des wirklich unsäglichen Ironman-Matches da. das ging ja auch schon lange. Also das Match war tatsächlich nicht schlecht, aber meine Highlights waren immer nur, wenn man zwischendrin die Begleiter gesehen hat, die Aktion von Drew McIntyre, als er dann den Ambrose attackiert hat zwischenzeitlich. Das war für mich so das erste Mal, wo ich dann wieder hochgeschreckt war. Das war auch schon, spät in der Nacht. Ich hatte schon einen langen Tag hinter mir, wir waren alle schon müde. Und das war so ein Moment, wo ich dann wieder erstmal kurz wieder da war. Und das führte ja letzten Endes dann auch zum Ende des Matches. Also, wie gesagt, gutes Match. Für mich ein bisschen überraschend, dass Seth Rollins tatsächlich dann am Ende clean durch den Blackout gewonnen hatte. Aber ich finde es irgendwie ganz gut. Und ich glaube, wir werden, wie gesagt, die beiden jetzt im Tag Team erstmal gegeneinander sehen. Und irgendwann wird es die Fehde der beiden ehemaligen oder vielleicht auch immer noch Shield-Freunde sehen.
Ja, da gehe ich mal ganz stark von aus. Ist ja auch nicht unbedingt was Neues. Wir hatten diese Fehde ja auch schon diverse Male gehabt. Also ganz innovativ ist es nicht. Aber natürlich Dean Ambrose mit neuem Look, mehr Muckis und so. Das dürfte dann schon noch mal eine interessantere Geschichte werden. Mir hat der Kampf eigentlich echt gut gefallen. Also gerade im Vergleich, du hast es gerade schon angesprochen, zu dem Ironman-Match beim letzten Event bei Extreme Rules, war das hier schon, ich sag mal, fast eine Offenbarung. Also zum einen, weil das Publikum voll dabei gewesen ist. Gerade gegen Ende hat man gemerkt, dass das Publikum auf die Nearfalls und auch auf die Interaktionen der Männer außerhalb des Rings immer mehr eingeht. Du hast es angesprochen, da gab es ja dann auch die Attacken. Es gab hinterher auch den DDT natürlich von Dean Ambrose draußen, also Dirty Deeds gegen Drew McIntyre. Und das war schon gerade gegen Ende eine richtig gute Abfolge und auch so Aktionen wie dieser Reverse Superplex, also von Rollins gegen Ziggler, was ja wirklich halsbrecherisch aussah, was die beiden da gemacht haben, und dann auch gefolgt von dem Reverse Falcon Arrow natürlich. Das waren schon coole Aktionen und mich hat dieser Kampf schon mitgenommen. Ich fand, das war ein guter Opener, war vielleicht ein Tick zu lang, also gerade da gab es so zwischendurch so eine Phase, wo auch ein Dolph Ziggler extrem lang den Sleeper Hold gehalten hat. Das war für mich ein bisschen zu zäh, also ich hätte hier auch damit leben können, wenn der Kampf nur 15 Minuten gewesen wäre. Also ich weiß nicht, wie das bei dir ist.
Das sehe ich auch so. Also wie gesagt, ich war ja zwischenzeitlich auch fast weg. Also, ich war im Match versunken, nicht weil es so gut war, sondern weil ich einfach so müde war. Und dann, ich glaube, dadurch, dass ein Dean Ambrose dabei war, hat das Match auf jeden Fall nochmal ein bisschen Feuer gegeben und das hat es auf jeden Fall nochmal bereichert. Schön, ihn wieder zu sehen, und ich freue mich aber auch noch mehr, ihn bald mal wieder im Ring zu sehen. Ich hoffe, da kommt noch ein bisschen mehr als seine alte, übliche Move-Reihenfolge oder Abfolge, aber ich glaube, von Dean Ambrose können wir jetzt wieder einiges erwarten. Das ist jemand, der Main-Event-Picture auf jeden Fall auch oben mitspielen kann. Und ich will ihn dann aber, wie gesagt, als Heel sehen. Und ich glaube, der Turn gegen Seth Rollins wird kommen.
Das glaube ich auch. Also es ist ja auch, jetzt wäre ja auch keine Überraschung, nachdem jetzt Seth Rollins wieder IC-Champion ist. Ich meine, gegen wen sollte man besser turnen als gegen einen Champion, oder?
Tja, aber wahrscheinlich dann lieber eher gegen einen World-Champion. Aber
das kann auch sein. Schauen wir mal, ne? Aber ansonsten war das wieder ein guter Opener. Das hat Spaß gemacht. Ich habe auch von einigen gelesen, die geschrieben haben, das war ihr Match of the Night. Sehe ich nicht so, das kam ein bisschen später, aber das war schon ein solider Start, sage ich mal. Genauso wie das zweite Match übrigens auch. Wir haben gerade so ein bisschen über das Tag-Team-Geschehen bei Raw gelästert oder uns Sorgen gemacht, je nachdem. Hier ging es dann um die WWE SmackDown Tag-Team-Championship zwischen den Herausforderern The New Day, repräsentiert durch Big E und Xavier Woods mit Kofi Kingston, und blonder Haarsträhne am Rand, ne, am Ringside. Und die sind angetreten gegen die Bludgeon Brothers. Und da habe ich ja schon im Vorfeld gesagt, so ja, das kann was richtig Cooles werden. Und ich finde, die beiden Teams haben sich hier einen richtig unterhaltsamen Sprint geliefert. Die Bludgeon Brothers haben rumgebludgeoned, wie sie das nun mal machen. Und die New Day haben einfach versucht, dagegen zu halten. Ich fand das eine sehr launige 10-Minuten-Auseinandersetzung. Shaggy, wie fandst du das?
Ja, eine sehr launige 10-Minuten-Auseinandersetzung, das kann ich so unterstreichen. Aber letzten Endes, so richtig begeistert hat mich das Match dann auch nicht. Also was vor allem am Finale des Matches lag, am Ende des Matches, das hat mich dann ein bisschen enttäuscht. Das hat bei einem SummerSlam, wie wir es auch am Anfang schon angesprochen haben, eigentlich nicht wirklich was zu suchen. Und auch Eric Rowan, oder Rowan, wie er jetzt auch nur noch heißt, man merkt, hat ihm auch schon ein bisschen angemerkt, klar, der hat die Optik und die Statur und sowas, und der kann auch ein bisschen was, aber er war mit Abstand der schlechteste der vier Leute. Also es gab, glaube ich, diesen High-Cost Body oder sowas, der sah schon irgendwie ein bisschen gefährlich aus, fand ich. Also Rowan im Tag-Team geht auf jeden Fall, aber in Singles-Matches will ich ihn, glaube ich, auch gar nicht mehr sehen. Von daher, da ist er schon ganz gut aufgehoben. Das Match war okay, aber wie gesagt, die Disqualifikation am Ende, die Bludgeon Brothers haben ja dann ihre Hammer eingesetzt, und so wie sie eingesetzt haben, und wenn das mal ganz ehrlich, wenn es richtige Hammer wären, dann wären eigentlich die Gegner jetzt tot. Also, aber keine Ahnung. Also das finde ich, das ist ein bisschen übertrieben tatsächlich. Also das ist ja noch krasser als der Sledgehammer von Triple H damals. Das ist ja nochmal eine Nummer größer, soll eine Nummer schwerer sein. Was man aber am Ende gesehen hat, als sie die Hammer aus dem Ring geworfen haben, sind übrigens einmal aufgedotzt. Aber das ist so am Rande, ist mir das am Rande aufgefallen. Also letzten Endes, ich finde, dass das Ende hat das Match ein bisschen kaputt gemacht und hat es für mich runtergezogen.
Das stimmt, ja. Ich finde, das hätte auch nicht unbedingt so ein DQ-Match sein müssen. Auch da wieder, das setzt man natürlich irgendwie die Fehde fort. Ne? Natürlich, jetzt haben New Day haben jetzt irgendwie gewonnen, aber dann eben auch nicht. Die können jetzt sagen, so, wir haben die ja besiegt und wir hatten die ja soweit, weil gegen Ende wollten ja Big E und Xavier wollten ja den Midnight Hour ansetzen, und dann wäre es ja dann vielleicht gewesen, ne? Bevor dann der Hammerschlag gekommen ist. Ja, schwierig. Also Ja, ich fand den Kampf unterhaltsam, vor allem auch, weil diese Mischung der beiden Teams eben mit dem Tempo von The New Day und dann eben auch mit der Kraft eines Big E, der ja auch da teilweise richtig gut aufgeräumt hat, gegen die pure Gewalt der Bludgeon Brothers. Das hat für mich funktioniert, das hat eine gute Chemie ergeben, auch einen Xavier Woods hat er ja wieder gesellt bis zum geht nicht mehr und rumgekrischen bis zum geht nicht mehr, also mir hat das gefallen, aber das Ende und natürlich auch die Hammer, ja. Sieht halt alles so ein bisschen so aus, als kämen sie gerade vom LARP, also vom Live-Roleplay-Game.
Ja, oder? So ein bisschen also. Ist es tatsächlich so. Aber na gut, wollen wir mal drüber wegsehen. Ich meine, das ist ja auch wirklich auch so ein Oldschool-Gimmick so ein bisschen, was die Bludgeons da irgendwie haben. Aber das passt auch zu ihnen. Ich will ja nicht zu viel schimpfen. Aber wie gesagt, die Aktion mit den Hammern, das war für mich nicht das Richtige. Und klar geht die Fehde jetzt weiter. Also das ist, glaube ich, das wollte uns das Ende damit sagen. Ist auch gut so, es werden sicherlich noch gute Matches der beiden Teams, die wir sehen werden. Aber ich würde mich tatsächlich mal über einen Single Run der einzelnen New Day Mitglieder freuen, ohne dass es einen Split geben muss. Ich will Big E auch mal in Single Matches sehen und ich will auch mal Xavier in Single Matches sehen. Also ich freue mich da schon, dass da auch noch was anderes kommen sollte. Wir werden sehen, wie es weitergeht.
Ja, das ist richtig. Und ich warte übrigens darauf, dass irgendwann mal dieser Hammer abbricht. Weil ich frage mich, wie der gemacht ist, dass der nicht irgendwie in der Mitte durchbricht. Also das habe ich mich halt wirklich gefragt. So, wie viel hält dieser Hammer aus, bevor er kaputt geht? Und das ist, glaube ich, auch die passende Überleitung zum nächsten Match. Wie viel hält ein Kevin Owens aus, bevor er kaputt geht, Shaggy?
Ich glaube, da wird klar, schreien die Fans jetzt, oh Mann, man hat Kevin Owens hier zerstört. Das nächste Match war ja das Match gegen Braun Strowman und das war ja nun wirklich ein Squash-Match. Also Braun Strowman hat innerhalb von 2 Minuten das Match schon für sich entscheiden können nach dem Running Power Slam. Aber es hat auch ein bisschen zur Geschichte gepasst. Weil Kevin Owens hat ja auch immer versucht, am Anfang noch versucht, von Braun Strowman zu entfliehen und mittlerweile hat er auch Regularien gesucht, um vielleicht irgendwie doch siegreich aus dem Match hervorzugehen, den Koffer mitzunehmen. Letzten Endes war es ein Squash, der Brown gestärkt hat und der Kevin Owens ja sicherlich nicht gut getan hat, aber man hat ihn dadurch nicht zerstört. Man kann ihn auch wieder aufbauen. Das hat zur Fehde gepasst und hat ein bisschen auch zu diesem Charakter von Kevin Owens in den letzten Monaten gepasst. Ich glaube, in Kevin Owens steckt noch eine ganze Menge. Die WWE weiß es auch und wird irgendwann wieder auf ihn mehr setzen, aber in dem Fall brauchte man auch ein Kanonenfutter, auch einen großen Namen für Brown. Und nach dem Match war ich eigentlich fast sicher, dass am Ende des Abends Brown den Koffer eincashen wird. So, da war ich mir eigentlich sicher. Aber es sollte halt anders kommen.
Ja, da reden wir gleich noch drüber. Da war, glaube ich, auch einiges zu diskutieren hier. Ja, ich meine, der Kampf war ja eigentlich kaum Kampf. Ne? Das war ja wirklich nur, ich glaube, es waren 2 oder 3 Big Splashes in der Ringecke. Dann ist Kevin Owens rausgeflüchtet. Dann hat ihn Braun Strowman über den Haufen gerannt und anschließend noch auf die Guards, auf die, wie heißt es denn, wie nennen wir es denn, Shaggy? Ich bin gerade doof.
Absperrung.
Nee, nicht die Absperrung, auf die, auf die Rampe, so ja, ist das
Rampe,
Wort.
Genau, Rampe.
Mein Gott. Gechokeslammt, was auch unfassbar aussah, also Kevin Owens hat da auch gebumpt bis zum Teufel und dann anschließend gab es nur noch den Running Power Slam und die Geschichte war gegessen. Ich war mir auch 1000% sicher, dass das einfach nur als Vorbereitung für den Cash-In am Ende des Abends ist. Ich find's lustig, bei 411 Mania, da schreibt ja immer der Kollege Chonka hier die Reviews, und der schreibt einfach nur, Braun Strowman defeated Kevin Owens via Murder, Death, Kill. So, ich glaube, das beschreibt's ganz gut. So, also, ja, und da waren sich, glaube ich, alle sicher, dass hier irgendwie Braun Strowman noch die große Nummer sein wird. Kam ja dann nicht. Ist dir übrigens die kleine Facette aufgefallen, die Strowman jetzt hat? Also an der Frisur?
Nee, ist mir tatsächlich nicht aufgefallen.
Dass der jetzt so ein bisschen so Zacken um seine Haare oder oben so eingedingst hat, einfrisiert hat.
Okay, muss ich mal besser drauf achten. Olaf interessiert sich auch eher für Frisuren, als ich das tue. Also, nee, ist mir nicht aufgefallen, aber witzig. Klar, muss ich mir mal genauer anschauen. Ich glaube, ich habe mich eher dann so auf den Kampf konzentriert.
Mir ist das nur so aufgefallen, weil das so albern aussieht. Das sah so ein bisschen aus, als wenn der so eine kleine Sonnenschein um die Haare tragen würde. Naja. Egal. Nächster Kampf war dann das Match um die SmackDown Women's Championship zwischen Champion Carmella, Becky Lynch und Charlotte. Three-Way-Match hier. Wir haben ja schon im Vorfeld gesagt, ja, das wird sicherlich besser, weil als ein One-on-One irgendwie zwischen Carmella und Becky Lynch oder zwischen Becky Lynch und Charlotte. Ich sag mal, das war ein solider Three-Way, aber wir haben auch schon von den Damen deutlich bessere gesehen. Wenn ich da an WrestleMania zurückdenke, vor einigen Jahren, das war deutlich stärker. Man hat hier gemerkt, dass sich Carmella Mühe gibt, irgendwie mitzuhalten, dass sie vor allem sich Mühe gibt, ihr Gimmick zu verkaufen. Man hat versucht, die Geschichte zwischen Becky und Charlotte innerhalb des Matches voranzutreiben, auf das Nachgeschehen gehen wir gleich noch ein. Und ja, aber der Kampf war für mich okay, aber mehr eben dann auch nicht. Shaggy, wie war das bei dir?
Ja, das kann ich eigentlich auch so unterstreichen. Also ich fand auch Carmella, die ja tatsächlich die meiste Zeit mit im Ring war, die hat sich wirklich sehr bemüht. Also da war, kam mehr, als ich eigentlich von ihr erwartet hatte. Sie weiß sicherlich, dass sie ringerisch mit den anderen beiden Damen nicht mithalten kann. Aber sie hat wirklich ein bisschen was rausgeholt und ich fand sie unterhaltsam in ihrer Rolle und ich habe sie auch gerne im Ring gesehen. Also ich fand das Match besser als erwartet letzten Endes. Klar habe ich zwischen Charlotte und Becky dann große Sachen erwartet, aber man wusste ja, dass Carmella noch dabei war. Und ich fand das wirklich, wirklich unterhaltsam und auch das Ende dann doch irgendwie überraschend und auch was danach passiert ist. Ja klar, man hat ein bisschen zu erwarten, aber man hätte auch einen anderen Turn zeigen können. Also nach dem Match ist ja Becky dann noch gegen Charlotte geturnt. Das Publikum in der Halle übrigens, ein Bekannter von mir war in der Halle, der meinte, die sind ja total abgegangen. Die haben dann eher Becky angefeuert. Man hat sie auch im Fernsehen so ein bisschen gesehen. Da gab es ja eher die positiven Reaktionen auf den Turn von Becky. Und Charlotte wird ja auch immer unbesiegbarer dargestellt. Also es ist schwierig, Charlotte länger noch bei den Fans so in dieser Rolle wirklich beliebt zu halten, glaube ich.
Ja, so ist es dann letztlich auch, ne? Also, was mir aufgefallen ist, bevor ich nochmal aufs Ende eingehe, ich fand, dass ein paar Aktionen von Charlotte ziemlich sloppy gewesen sind. Das kennt man irgendwie nicht so richtig von ihr, finde ich. Also, da waren manche Sachen dabei, da musste man auch so ein bisschen, so Timing-Probleme und sowas hinwegsehen. Da waren ein paar Sachen dabei, die haben mir nicht gefallen. Ich kann dir gar nicht genau erklären, wieso. Aber das war nicht alles so cool und crisp, wie man das von Charlotte im Speziellen gewohnt ist. Also sie war lange Zeit ja nicht da. Vielleicht ist das noch so ein bisschen Ringrost oder Nervosität oder was auch immer, keine Ahnung. Aber das hat mir nicht ganz so gefallen und hat auch für mich den Kampf ein bisschen runtergezogen, weil Charlotte ja eigentlich immer jemand ist, die einfach eine sichere Bank ist. Und ich möchte auch noch mal hier ihre High-Flying-Aktion nach draußen zeigen. Also diese Corkscrew Moonsault Press da war aber auch Becky Lynch ganz schön weit weg, als sie auffangen sollte,
ja,
oder?
Ja, das sah schon gefährlich aus. Ja, vielleicht liegt es auch ein bisschen daran, dass Charlotte nach ihrer Rückkehr ein paar Koordinationsprobleme hat, weil sie möglicherweise ein bisschen mehr Gewicht an einigen Stellen mit sich rumträgt. So habe ich zumindest das Gefühl, dass sie an einigen Stellen noch zugelegt hat. Wenn du weißt, was ich meine, Olaf. Wirkt so und weiß ich nicht, ob es daran liegt, aber letzten Endes, Charlotte ist trotzdem eine großartige Wrestlerin. Klar, gab es ein paar Botches. Ja, sie ist das Aushängeschild der Women's Evolution. Das ist sie halt immer noch. Und es ist schon immer, also es ist natürlich gut, Charlotte als Champion zu sehen im Vergleich zu Carmella. Das ist auf jeden Fall genau die richtige Frau, die den Titel tragen soll. Aber ich finde, eine Charlotte gehört für mich immer noch auf die Seite der Heels. Sie ist ein besserer Heel als ein Face. Und aber ich freue mich ein bisschen für Becky, dass sie jetzt auch mal endlich eine neue Rolle, eine neue Facette ihres Könnens zeigen kann. Also von daher passt das schon. Ich bin gespannt, wie es dabei zwischen den beiden Damen weitergeht. Und Carmella müsste ja dann eigentlich noch ein Rematch bekommen, aber so ein bisschen ist sie möglicherweise dann auch schon aus dem Geschehen draußen, um den Champion-Titel zumindest.
Ja, weil die nächste Fehde ist jetzt ja aufgebaut. Ich meine, man hatte noch ein paar Wochen, ich glaube, Hell in a Cell ist ja der nächste Pay-Per-View. Da kann man sie durchaus noch einmal antreten lassen. Dann gibt's noch mal so ein Smonch-Ding, wo dann vielleicht wie Becky eingreift oder sonst irgendwas. Und dann ist es aus. Also, ich habe auch ein paar Mal gelesen, dass ein paar Fans auch nicht so glücklich darüber waren, dass ausgerechnet Becky hier geturnt ist. Glaubst du, die kann das? Glaubst du, die wird von den Fans angenommen als Bösewicht? Weil die ist ja gerade bei den jungen Fans bei WWE total over einfach.
Ja, das ist halt auch ein typischer Face. Also klar wird es anders sein. Ich meine, hat sie ja auch schon mal als Heel gesehen. Ich glaube, bei NXT war sie kurzzeitig auch mal Heel, wenn ich mich richtig erinnere. Ich habe es aber schon fast vergessen, wie es damals war. Aber ich finde es spannend, sie jetzt so zu sehen. Also gib ihr die Möglichkeit. Ich habe bei Sami Zayn zum Beispiel auch nicht gedacht, dass es so einen guten Heel abgibt. Der war für mich auch immer so das typische Face. Also ich finde es gut. Wir werden sehen, ob es wirklich, wirklich passt. Aber Becky kann einiges und ich glaube, dass sie das auch sehr, sehr gut abliefern wird.
Und die zynische Preisfrage, ist das hier einfach nur Copy-Paste von Raw und Becky und Sascha und Bailey?
Aber Sascha und Bailey sind doch wieder Freunde. Die
ja, vielleicht werden die auch wieder Feinde.
Boss und Hack-Connection oder Hack-and-Boss-Connection. Klar werden die ja, irgendwann genau. Noch wieder Feinde. Es muss ja auch irgendwann dieses Match geben, der Four Horsewomen, der WWE. Also irgendwann müssen die sich ja wieder zusammenschließen gegen die Four Horsewomen. Das Ultimate Fighting, der UFC kann man ja jetzt nicht mehr sagen. Das wird es ja auch irgendwann geben. Vielleicht innerhalb mit irgendwelchen auch Reibereien innerhalb des Teams. Weil so lange sollte man auf dieses Match auch nicht mehr warten, glaube ich.
Ja. Mal schauen, wie sich das entwickelt. Auf jeden Fall gab es dann im Anschluss noch jede Menge Tränen irgendwie. Also Carmella hat geweint, weil sie ihren Titel los war. Charlotte hatte Tränen in den Augen, weil sie von ihrem Freund verraten worden ist oder von ihrer Freundin verraten worden ist. Ganz dramatisch, während Becky zu You Deserve a Chance die Halle verlassen hat. So, ja, okay. Warum auch nicht? Ja, weiter ging es dann mit dem ersten ganz, ganz, ganz großen Titelmatch, nämlich dem Kampf zwischen AJ Styles und Samoa Joe um die WWE Championship. Und da haben wir uns ja alle ein Dream-Match erwartet so ein bisschen. Ne? Die beiden haben sich ja bei TNA wirklich große Schlachten geliefert. Und das war das Match, das der Kampf an sich, der war gut, aber es war natürlich dann auch deutlich mehr Story-driven, als man das erwartet hätte, oder?
Ja, also die Frau von AJ hat tatsächlich eine gewichtige Rolle in dem Match gespielt, die am Publikum mit dem Kind saß, was ich auch irgendwie schwierig finde mit dem kleinen Kind. Das Publikum ist, wie alt ist es? 3, 4?
Ja, irgendwie sowas.
Ja, und dann sieht es wie sieht das Kind, wie der Papa dann im Ring verprügelt wird. Ich meine, klar kann man das auch dem Kind erklären, was da jetzt eigentlich genau abgeht, aber es ist trotzdem nicht so einfach. Und dass der Vater dann auch noch mit so Kraftausdrücken um sich her wirft, ganz am Anfang. Also ich finde das eine schwierige Sache. Diese Geschichte passt nicht unbedingt so viel. Die hätte es nicht gebraucht, weil die beiden ja rein wrestlerisch eigentlich unglaublich überzeugen können. Wobei ich letzter Zeit, ich weiß nicht, ob ich mich da jetzt ein bisschen unbeliebt mache, ich finde, dass die Matches von AJ auch ein bisschen wirklich nachgelassen haben. Ich weiß es nicht so richtig, seit dem Match gegen Brock Lesnar damals, erinnerst dich wahrscheinlich, so richtig krasses ist danach auch nicht mehr gekommen, finde ich. Die Matches waren alles gute Matches, weit über dem Durchschnitt, aber das waren keine AJ Styles Matches, wie man sie auch schon gesehen hat. Also trotz der Gegner wie jetzt Shinsuke oder auch hier in Samoa Joe, so ein bisschen was hat mir noch gefehlt. Also klar, das Match war trotzdem gut. Also das ist Meckern auf hohem Niveau, aber es ist nicht der erwartete Kracher gewesen, der es hätte sein können.
Ja, das ist ein bisschen merkwürdig. Ne? Ich weiß das auch nicht so ganz genau. Es ist bei vielen gerade so, ich sag's jetzt mal wieder so, Indie-Darlings, die jetzt zu WWE hochgekommen sind. Also sei es jetzt ein AJ Styles, für mich auch ein Samoa Joe, ein Shinsuke Nakamura und so weiter und so fort. Ich finde, die arbeiten alle momentan auf einem guten Niveau, so an sich, aber es wirkt inzwischen auch sehr routiniert. Also da hat man häufig nicht mehr so das Gefühl, dass da so der letzte Drive noch ist, weißt du, dass man noch mal in den letzten Gang schaltet, quasi in den Turbo, um dann noch mal wirklich alles rauszuhauen. Also das ist jetzt, heißt jetzt nicht, dass sie sich im Ring umbringen sollen in irgendeiner Art und Weise, aber es ist schon auch das, was du sagst. Das ist alles Meckern auf hohem Niveau, aber die haben inzwischen auch, glaube ich, ganz oft so ein bisschen die Routine aufgebaut und wissen, was sie machen müssen. Aber gehen dann relativ selten einfach über diese Klippe hinweg, um dann noch mal einen Schritt weiter zu gehen. Hier war es ähnlich, aber ich glaube, hier war es auch bedingt dadurch, dass man ja wusste, dass das quasi auf was anderes, auf was Größeres noch hinausläuft. Also ich sehe die beiden hier schon in der Zelle, muss ich ganz ehrlich sagen. Also das ist für mich die logische Konsequenz aus diesem Kampf. Muss dazu sagen, ich fand den Kampf echt gut. Also ich habe mir gerade eben noch mal angeschaut, weil ich zugeben muss, dass die Anfangsphase fand ich stinke langweilig, sage ich ganz ehrlich. Die war mir zu langsam. Und ich bin tatsächlich dabei eingeschlafen.
Ja, ja.
Es tut mir sehr leid, dass ich das sagen muss. Deswegen habe ich mir gerade eben nochmal angeschaut. Und dann habe ich erst gemerkt, okay, in dem Moment, als du eingeschlafen bist, so 2 Minuten später, dann ging es auf einmal richtig los. Und dann wurde es auch richtig gut.
Da schläft der Olaf einfach beim AJ Styles-Match ein oder beim Samoa Joe-Match. Unglaublich. Naja, aber kann ich verstehen. Also ich weiß auch, was du damit sagen willst. Aber wir müssen auch sehen, dass wir hier beim SummerSlam sind. Es ist nicht ein großes Ereignis oder ein Ereignis, wo man den ersten oder zweiten Schritt einer Fehde sehen möchte. Das ist eigentlich ein Ereignis, wo man Fehden beenden könnte oder zumindest ein großes Feuerwerk abliefern könnte. Und das war es letzten Endes hier nicht. Es war einfach ein Schritt in der Fehde. Die Fehde ist super und ich finde es auch irgendwie interessant, dass man wirklich auch private Dinge damit einbezieht. Wie gesagt, es hätte nicht sein müssen, aber man hat es gemacht und das macht man auch überzeugend. Samoa Joe ist in seiner Rolle toll. Aber ich habe einfach mehr erwartet und so ging das Match einfach weiter. Und ich hatte einfach das Gefühl, dass die Smackdown-Booker sich gedacht haben, komm, wir wollen unsere Tag-Team-Gürtel-Fehde und unsere World-Heavyweight-Fehde doch einfach weiterführen. Wie machen wir das? Komm, wir machen bei beiden Matches einfach eine Disqualifikation.
Ja, so ist es dann letztlich ja wahrscheinlich auch. Ne? Also wie gesagt, ich sehe die beiden hier schon, das ist ja eigentlich auch auf einem Niveau, das muss man auch mal sagen. Wir haben es ja sonst immer moniert, dass quasi Hell in a Cell-Matches plötzlich passieren, weil Hell in a Cell ist. Dieses Match passt jetzt dazu, dadurch, dass man sich diesen einen Event noch Zeit genommen hat, um das Ding aufzubauen, passt das zu einem Hell in a Cell-Event. Das ist cool. Damit kann ich dann leben. Allerdings ist es natürlich für Leute, die jetzt den SummerSlam natürlich sich anschauen und da gewesen sind, ist es natürlich ein bisschen doof, ne? Also, das ist dann schon ein bisschen undankbar und schmälert erneut so ein bisschen die Bedeutung des SummerSlams an sich. Ansonsten hatten wir hier coole Aktionen, also von diesem wirklich gnadenlosen Styles-Clash gegen Samoa Joe, wo ich mir gedacht habe, Joe bricht sich gleich das Genick bis hin zu irgendwelchen Lariats und sonst irgendwas. Also die beiden haben sich nichts geschenkt. Das war ein richtig gutes Match, aber dann eben auch mit dem DQ-Finish, was zwar hier Sinn gemacht hat, aber ja, ne, ist dann eben so. Also,
ja.
Wie hat jetzt diese Schlusssequenz gefallen? Gerade wo dann Joe AJ Styles draußen an die Treppe schlägt, AJ Styles blutet und dann sagt Samoa Joe, ne, mach dir keine Sorgen, I'm your daddy. Ne?
Ja, das war schon cool. Wie gesagt, Samoa Joe überzeugt mich auch in der Rolle und Samoa Joe überzeugt mich auch am Mike einfach richtig. Das ist intensiv, das ist eine harte Fehde, nicht, das ist eine krasse Fehde, bessere als AJ Styles jetzt schon seit längerem hatte, muss man auch dazu sagen. Also die beiden harmonieren auch als Protagonisten, Olaf?
Wie heißt das? Protagonisten und Antagonisten.
Genau. Man sollte das nicht mittags schon machen, so unsere Podcast-Aufnahmen, nach einer langen Nacht. Ja, also die überzeugen mich schon und das passt auch sehr gut, aber wie ich eben gesagt habe, es ist halt irgendwie schade, dass es jetzt der SummerSlam ist. Man muss sich, glaube ich, inzwischen mit dem Gedanken abfinden, dass Fäden bei den Großereignissen beendet werden. Die Zeiten sind rum, das war früher vielleicht mal so, als es noch 4, 5 Großereignisse gab. Inzwischen werden Fäden auch einfach lang gestrickt, weil man die normalen Wochenshows auch füllen muss. Und das finde ich schon in Ordnung. Also wenn jetzt Fäden beendet werden, dann weiß man es höchstens nicht, dass es höchstens wahrscheinlich noch bei WrestleMania passiert. Ansonsten haben wir auch schon mal gesagt, dass die Bedeutung von den eigentlichen Pay-Per-Views ja inzwischen nicht mehr so hoch ist, wie es früher mal war. Also die sind jetzt fast auf einer Stufe mit den Wochenshows, einfach was auch die Bedeutung angeht. Und wenn man sich damit abfindet und das akzeptiert, dann ist es auch vollkommen in Ordnung. Und ich freue mich auch auf die Fehde und ich finde die auch cool. Und ich freue mich auch auf weitere Matches der beiden gegeneinander. Aber hier habe ich einfach mehr erwartet.
Ja, ich bin einfach gespannt drauf, wie diese Fehde weitergeht. Also ich hoffe, dass dann wirklich im Hell in a Cell dann auch dieser entscheidende Gang nochmal hochgeschaltet wird. Wir haben einen Samoa Joe gesehen, der absolut erzürnt die Halle verlassen hat, ne, mit dem Joe Killer Face so ein bisschen. AJ Styles hat sich dann bei Frau und Tochter entschuldigt. Und ich fand auch, was du gerade gesagt hast, auch mit der kleinen Tochter, ne, wenn die dann zu ihm sagt, Daddy, please, so, da bricht mir fast das Herz, muss ich mal so ganz ehrlich sagen, das arme Kind, da steht der blutende Papa vor ihr und dann sagt sie dann, Daddy, please, ne, tu dem nicht weiter weh und hör auf und so, also finde ich schon hart. Naja, müssen sie wissen, was sie ihrer eigenen Tochter da antun. Apropos antun, Elias hatte danach ja einen kleinen Auftritt, Shaggy, und das ist ja eigentlich dein Metier.
Ja, er hat einen kleinen, ich weiß immer noch nicht, was ich von dem Segment halten soll. Das war für mich so wahrscheinlich mit die größte Überraschung des Abends, weil ich eigentlich damit gerechnet habe, es wird ein normales Elias-Segment, wo dann ein Bobby Lashley reinkommt und einfach Elias zerstört im Ring. So, das haben wir ja im Vorfeld auch, da waren wir uns ja auch sicher, dass das so passieren wird. Ja, es kam alles ganz anders als gedacht. Einfach Elias wollte loslegen, einen Song performen, dann ist plötzlich die Gitarre in zwei Teile zerbrochen. Was ja auch mal passieren kann.
Also, übrigens, da hat meine Freundin sehr laut gelacht.
Ja, das glaube ich auch. Ich musste da auch kurz lachen, weil ich dachte, aber gut, man geht mit Elias jetzt in eine neue Richtung. Der Charakter wird sich sicherlich ein bisschen weiterentwickeln, anders entwickeln. Werden wir sehen, was da jetzt genau passiert, wie es da jetzt weitergeht. Man kann nur mutmaßen. Aber er hat auf jeden Fall danach, war er sehr wütend und hat auch ein bisschen die Gitarre noch mehr zerstört und hat sich ein bisschen im Ring aufgeräumt. Der war schon sauer, das hat man gesehen. Aber ich weiß gar nicht mehr, wer neben mir saß zu dem Zeitpunkt, der war sich nicht sicher, ob das jetzt vielleicht unabsichtlich passiert ist, dass es so nicht geplant war. So, aber ich glaube, das war schon geplant, dass eine Gitarre in zwei Teile zerbricht. Also mir ist schon mal beim Theaterauftritt, da habe ich auch Cello gespielt auf der Bühne, da ist mir eine Seite gerissen, obwohl ich eigentlich noch dann Cello spielen sollte. Sowas kann natürlich passieren, das ist ärgerlich, aber dass eine Gitarre in zwei Seiten, eine Gitarre in zwei Teile zerbricht, ist mir ehrlich gesagt noch nie passiert.
Ja, das halte ich auch für eher unwahrscheinlich. Also vielleicht hat Bobby Lashley die Gitarre hinterrücks angesägt oder so.
Das war es wahrscheinlich, aber das ist dann trotzdem, dann hätte man das wenigstens direkt aufklären sollen, anstatt jetzt erst zur Wochenshow zu warten und dann sieht man Bobby Lashley mit so einer kleinen Säge. Nee, ne?
Bobby Lashleys Schwester mit einer kleinen Säge. Ich fand es auch merkwürdig, dass Bobby Lashley jetzt gar nicht dabei war. Sage ich jetzt nochmal. Der war bei den Pay-Per-Views davor noch eine große Nummer irgendwie und plötzlich taucht er gar nicht mehr auf. Sehr merkwürdig.
So ist es halt.
Naja. Du hast gerade schon auch das B-Team angesprochen. Das hat ja dann im Anschluss nochmal einen kleinen Gastauftritt hier mit The Miz. Und das war eben auch schon wieder sehr lustig. Also da, das können sie, die Jungs, ne?
Das können sie und da sind sie auch überzeugend. Und sie sind ja so richtig an der Seite von The Miz damals in der Miz-Tour aufgeblüht. Also da waren sie ja wirklich unterhaltsam und da hat man auch gesehen, dass wirklich sehr viel Comedy-Talent in den beiden steckt. Und aus dem Erfolg und der, den Erfahrungen von damals zählen sie ja noch heute. Und das war eigentlich schön, die drei jetzt auch mal wieder zusammenzusehen. Und The Miz hat sich auch gefreut, dachte eigentlich, dass alles noch so ist wie früher. Das B-Team jetzt quasi hat ihn auch gratuliert und wollte mit ihnen zusammen feiern. Aber jetzt wissen wir auch, wofür das B steht, nicht nur für Best. So wie Bo Dallas es uns gesagt hat, das B-Team steht auch für Daniel Bryan. Die beiden haben gesagt, die sind eher auf der Seite von Daniel Bryan. Und das hat noch ein kleines bisschen Zunder jetzt da reingebracht in dieses Segment. War schon ganz witzig. So, genau so mag ich das B-Team einfach. Und The Miz sowieso mit seinen Gesichtsausdrücken und auch das Outfit, das The Miz da anhatte, herausragend. Also ich finde das wirklich cool. Ich mag The Miz sehr.
Willst du auch so eine Sonnenbrille haben übrigens?
Ich habe mir schon direkt so eine Nein, Quatsch. Ich glaube, mir würde das nicht so gut stehen, wenn ich jetzt in diesem Outfit auf die Straße gehen würde, würden mich die Leute wahrscheinlich eher schräg anschauen. Aber wenn ich jetzt so ein Wrestler wie The Miz wäre, dann würde ich sowas, glaube ich, auch genau sowas tragen. Weil es ist einfach geil. The Miz ist einfach ein cooler Charakter. Und ist ja jedem kann ich jetzt mal sagen, wenn ihr mal Bock und Zeit habt, schaut euch echt mal Miz und Mrs. an. Ist nicht wirklich jetzt super qualitatives Fernsehen, aber The Miz ist da auch sehr, sehr nett und unterhaltsam. Es macht da auch ein bisschen Spaß und man kann da auch ein bisschen schmunzeln, wenn man da reinschaut.
Ja, The Miz ist auch ein guter Typ, muss man sagen. Also ich habe den ja schon mal im Interview gehabt und so. Das ist wirklich, ja, der ist sehr, sehr unterhaltsam. Der weiß, wie er sich natürlich präsentiert, aber ist auch jemand, der einfach dann sehr natürlich rüberkommt und da gar keine Star-Allüren oder sonst irgendwas hat. Also der kann das einfach. Ja, passend dazu dann, der nächste Kampf war dann auch Daniel Bryan gegen The Miz, 8 years in the making und so. Das war mein persönliches Match des Abends. Also mir hat das hier sehr, sehr gut gefallen. Ich habe zwar auch hier erwartet, dass man noch ein bisschen weiter geht und dass es noch ein bisschen härter zur Sache geht. Aber ich finde, allein diese ja dieses ständige Kopieren eines The Miz von Daniel Bryan, der dann immer wieder Aktionen von dem ausgepackt hat, sei es jetzt die Kicks oder dann eben die Dropkicks oder dann das Surfboard oder was auch immer, das hat mir gut gefallen. Und Daniel Bryan, der dann einfach ja immer wieder da sich rausgekämpft hat und immer wieder versucht hat, gegenzuhalten. Ich fand, das war ein richtig tolles, wie soll man sagen, ein Back-and-Forth-Match, wie nennt man das? Also so wirklich so ein Match, in dem es hin und her ging, in dem immer wieder ein anderer die Oberhand gehabt hat. Jetzt nicht unbedingt die ganz, ganz spektakulären Aktionen, aber natürlich dann auch mit einer Maryse und der Tochter, wie heißt sie, Monroe Sky, ne? Direkt am Ring. Da hat man natürlich dann schon so ein bisschen ja erahnen können, dass da irgendwas kommt, oder Shaggy?
Das hatte man auf jeden Fall erahnen können. Also es war ein ausgeglichenes Match. Das Wort hast du vielleicht auch gesucht. Es war ein sehr ausgeglichenes Match und es war ein sehr abwechslungsreiches Match. Aber es war auch wieder nur, um das auch nochmal zu sagen, ein weiterer Schritt in der Fehde, so wie es sich andeutet. Also ich gehe mal davon aus, dass Daniel Bryan jetzt auch seinen Vertrag verlängert hat und dass die Fehde auf jeden Fall weitergeht. Es war nicht dieses große erste Aufeinandertreffen, bei dem sich Daniel Bryan jetzt The Miz zerlegen wird und zeigt, dass, was eigentlich in ihm steckt. Nee, es war tatsächlich nur ein weiterer Schritt in der Geschichte der beiden. Ein weiteres Kapitel, was jetzt hier abgeschlossen war. Von daher ging auch so das Ende, dieser unfaire Sieg. Maryse hat ja The Miz einen Schlagring gereicht und nutzte ihn und konnte so Daniel Bryan dann letzten Endes auch besiegen. Also ein unfairer Sieg wird sicherlich zu weiteren Matches führen. Am Ende der Fehde wird Daniel Bryan auf jeden Fall siegreich aus der Fehde hervorgehen. Das kann gar nicht anders sein. Im Grunde haben wir es ja so gesagt. Also wir haben ja das auch vermutet, dass es so ausgeht. Ich glaube, wir beide haben gesagt, dass wenn Daniel Bryan seinen Vertrag verlängert, wird es auch so ein unfaires Ende geben mit einem Sieg von The Miz, was ja jetzt auch gepasst hatte. Das Match war wirklich gut. Was mir jetzt nicht so gefallen hat, war tatsächlich das Outfit von Daniel Bryan. Das fand ich ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Dieses grellgrün weiße Hose irgendwie. Das hat nicht so richtig zu dem, ja doch eher sonst zurückhaltenden Daniel Bryan, der auch optisch ja eigentlich eher so einer von uns ist, sag ich mal. Also, das war schon ein bisschen auffälliger, die Hose. Die fände ich nicht so richtig gut. Wovor ich ein bisschen Angst habe, ist, man hat ja die Bellas dann auch noch in der Show gesehen, man die tatsächlich jetzt in die Fehde mit einbezieht. Hoffen wir, dass das nicht passieren wird.
Wir haben die Bellas ja auch nicht nur einmal gesehen, sondern wir haben sie ja direkt mehrfach gesehen, das muss man ja sagen. Und ich glaube, die werden da jetzt wieder eine größere Rolle spielen. Also sieht sie zumindest aus. Ich meine, wir haben Evolution vor der Tür. Da wird garantiert irgendwie was passieren, damit die beide eingebunden werden. Also so sieht es ja zumindest aus. Also Ich bin da auch kein großer Freund von, aber naja, auf jeden Fall dieser Kampf, der hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, hat mich überzeugt und war auch für mich ein guter Startschuss einfach in die Fehde. Das war jetzt nicht das All-In, das muss es auch in diesem Fall nicht gewesen sein, weil ich habe mir gedacht, dass das hier der Startschuss einer Fehde ist, aber das war ein solides, sehr, sehr starkes Match, gut über 23 Minuten ging das, hatte viele clevere Elemente. Was ich zum Beispiel sehr mochte, war diese Aktion mit dem Ringpfosten, also wo Daniel Bryan The Miz kicken will und dann The Miz ausweicht und da gibt's eben den Kick gegen den Ringpfosten quasi und danach direkt den Figure Four. Das hat für mich Sinn gemacht und auch der, da muss ich dich mal fragen, Shaggy, also dieses Anreichen des Schlagrings am Ende. Ich finde, das war was extrem für die Fans in der am Fernseher gemacht worden ist. Also in der Halle hast du das ja nie im Leben gesehen, oder?
Nee, das ist aber oft so mit den Schlagringen so. Das ist ja auch eine alte Geschichte. Schlagring hat ja auch nicht die Wirkung wie jetzt der Hammer eines Bludgeon Brothers. Den sieht man ja deutlich im Publikum, so ein Schlagring. Das hat man ja eher wirklich heimlich gereicht. Und dann, ich glaube, das Publikum in der Halle hat es auch nicht sofort gesehen, hat es dann erst auf der Videoleinwand dann im Rückblick nochmal genau gesehen, wie das jetzt geendet hat. Wir waren schon ein bisschen überrascht, dass so schnell ist, dass es dann so schnell vorbei war. Von daher hat es aber auch da auch gepasst. Also klar, man hat ja auch mehr Zuschauer vorm Fernseher gehabt als in der Halle. Und in der Halle hat man dann ja auch aufklären können. Also für mich geht das klar. Und ich freue mich auf weitere Matches der beiden. Ich glaube, da steckt noch einiges drin. Es war auch noch, so gut das Match auch war, da war noch eine teilweise gezogene Handbremse drin. Ich glaube, die haben sich noch einiges aufgehoben für folgende Matches, die noch kommen.
Ja, das denke ich auch. Und wie gesagt, das hat Spaß gemacht. Und am Ende ist es ja dann auch so, dass Daniel Bryan ja auch dann noch mit seiner Frau, ist er mit Brie verheiratet? Ich kann die nicht auseinanderhalten.
Er ist mit Brie verheiratet, ja.
Genau, ja. Und dann saß sie ja auch noch zusammen und er war ja da am Toben und so. Und sie hat dann gesagt, glaube an deine Träume und so und kämpf dich wieder zurück. Und ja, Daniel Bryan kann jetzt sagen, er ist betrogen worden und dass ja dann The Miz wieder den einfachen Ausweg gewählt hat, anstatt ehrlich zu kämpfen und so.
Ja, das ist richtig. Und eigentlich kann man die Bella sehr gut auseinanderhalten. Die haben auch so besondere Merkmale, die sie auch unterscheiden. Und Pui ist die natürlichere von beiden, kann man so sagen.
Ja, ich dachte, du meintest, die haben besondere Merkmale, meintest du Daniel Bryan und John Cena?
Diese kann man auch unterscheiden tatsächlich. Also die haben schon, gut, die Nikki und John sind ja nicht mehr zusammen. Die haben sich ja jetzt wirklich endgültig getrennt. Sind ja nicht mehr zusammen. Aber auch, ich glaube auch Daniel Bryan ist der natürlichere Mann im Vergleich zu John Cena. Also das hat schon gepasst, wie die Paare da verteilt waren. Und man mag von den Bellas halten, was man will. Die gehören nun mal zu den größten Aushängeschildern und ja, mittlerweile fast schon Legenden im Damenwrestling bei der WWE. Sind sicherlich nie die besten Wrestlerinnen im Ring gewesen, aber die haben auch einen großen Bekanntheitsgrad, nicht nur durch ihre Reality-Auftritte inzwischen. Und sie bereichern das WWE-Produkt tatsächlich auf eine gewisse Art und Weise schon. Ob man sie jetzt noch im Ring sehen muss, ist dann natürlich eine andere Frage. Und ich glaube, dass beide aber auch im Ring noch eine Rolle auch bei Evolution spielen werden. So wird es ja, wahrscheinlich sicherlich sein.
Da gehe ich auch ganz fest von aus. Ich meine, es wurde ja schon so, ist ja schon geleakt worden, dass Alexa gegen Trish Stratus antritt. Also von daher ist es dann sehr wahrscheinlich, dass auch die Bella Twins in irgendeiner Art und Weise da auftreten werden und wahrscheinlich auch im Ring.
So wird es sein. Und bevor wir jetzt zum nächsten Match kommen, gab es tatsächlich jetzt einen Trailer, den ich sehr amüsant fand. Es gab einen Trailer zu der Supershow in Melbourne und da wurde geworben mit dem Match Triple H und Undertaker mit dem Zusatz The Last Time Ever. Dass man jetzt schon mit Last Time Ever werben muss, finde ich irgendwie schon sehr witzig.
So, irgendwann reicht's auch. Ja, so. Triple H gegen den Undertaker.
Ihr habt Glück, das ist jetzt das letzte Mal Last Time Ever. So, naja, egal. Ja. Aber das fand ich schon irgendwie, das habe ich auch noch nicht gesehen beim Wrestling. Ja, jetzt das Match der beiden, das letzte Mal.
Ja, ich bin eher auch mal gespannt, wie diese Show sich dann angehen lässt. Schauen wir mal. Ja, danach hatten wir einen Überraschungsgast quasi, weil wir haben ja eigentlich mit Finn Bálor gegen Baron Corbin gerechnet, gegen den Wachtmeister. Und plötzlich gab es dann den Demon Shaggy. Was hast du dazu gesagt? Wie war denn die Reaktion bei den Fans, die sich das angeschaut haben?
Ja, in der Halle war die Reaktion enorm. Das hat man ja, die Halle hat das total gefeiert, als dann der Demon rauskam. Bei uns war es eher so, dass viele einfach überrascht waren. Also klar, es ist geil, es war cool, den Demon mal wieder zu sehen, aber so aus dem Nichts heraus in so einer nicht wirklich wichtigen, spannenden Fehde fand ich das sehr, sehr verschenkt, den Auftritt. Also ich hätte den Demon, klar, es ist ein großes Ereignis, der SummerSlam, da kann man auch, früher hat ja Finn Bálor bei all seinen großen Matches dann bei großen Ereignissen immer den Demon ausgepackt, bei NXT noch. Das kann man auch so begründen, dass es jetzt kam, aber für mich kam es irgendwie aus dem Nichts und Ich weiß nicht genau, ob man es hier hätte gebraucht hätte. Ich glaube jetzt, dass da hat er endgültig gezeigt, dass er weit über Baron Corbin steht und als Demon ja einfach nochmal, obwohl er die gleichen Aktionen zeigt wie als Finn Balor, die Aktionen wahrscheinlich nochmal mächtiger sind als Demon. Das war auch ein kurzer Kampf, das war auch ein Squash-Match und der Demon Finn Balor ging ganz klar jetzt aus dem Kampf als Sieger hervor und wohl auch aus der Fehde. Und ich weiß jetzt nicht, ob wir den Demon jetzt regelmäßiger sehen werden und vielleicht wird auch nochmal erklärt, warum er jetzt den Demon ausgepackt hat gegen Baron Corbin, aber so war es nun mal.
Ja, die Kommentatoren haben es ja einfach damit begründet, dass Finn Balor ein für alle Mal Baron Corbin loswerden möchte. So. Und das hat ja dann auch zumindest funktioniert. Ich habe am Ende ehrlich gesagt auch, andersrum. Ich habe am Anfang auch ein bisschen mich gewundert, weil ich dachte, so, das passt ja gar nicht zur Fehde hier, was soll das denn? Aber muss dann sagen, die Art und Weise, wie es dann umgesetzt worden ist, ist es genau richtig gewesen. Weil wenn jetzt das ein richtiger Kampf gewesen wäre, also sprich, wenn Baron Corbin auf einmal noch hier Gegenwehr hätte leisten können, dann hätten wir alle so richtig abgekotzt, um es mal so zu sagen. Aber so war das dann absolut okay. Es gab den Squash, 1 Minute 30, zack, Baron Corbin nach so ziemlich jedem Trademark-Move von Finn Balor quasi einmal von der Matte gewischt irgendwie, Kampf war vorbei. Passt für mich. Klar kann man jetzt sagen, ja, der Demon ist hier verschenkt, aber in dieser Art und Weise, dass dann Finn Balor gesagt hat, ich habe hier keinen Bock mehr, mir geht dieser Typ auf den Sack, den haue ich jetzt einfach einmal vom Tisch hier und dann ist Ruhe, kann ich mitleben, ganz im Ernst. Also
klar
sieht man den Demon dann lieber gegen die ganz, ganz großen Gegner, aber innerhalb dieser Fehde oder innerhalb dieser Geschichte macht das dann schon irgendwie Sinn. Deswegen, aber mehr, glaube ich, brauchen wir zu dem Kampf auch gar nicht zu
sagen. Das ist richtig. Also besser den Demon gegen den Wachtmeister als den Demon gegen Sister Abigail zum Beispiel. Das ist richtig. Vor dem Match übrigens, das große Angst ging jetzt schon ewig lange. Das ist einfach, ich kann ja jetzt auch nochmal sagen, ich finde es wirklich zu lang. Das war mit der Kickoff-Show, die wir ja auch geschaut haben und jetzt den ganzen Matches, das war einfach jetzt schon viel, viel zu lang. Und vor dem Match dachte ich, also saß ich mit Markus Holzer, meinem Podcast-Kollegen von den Giganten, wir saßen zusammen und haben dann gedacht, ja, jetzt kommen ja eigentlich nur noch die beiden Matches, Ronda Rousey und Roman Reigns. Und dann kam jemand zu uns und meinte, ja, jetzt kommt Finn Balor gegen Baron Corbin, kommt er auch noch. So, dachten wir dann nur, stimmt, das kommt ja auch noch. Und dann kam das Match und kam der Demon und dann dachten wir, jetzt kommen nur die beiden Matches und die gleiche Person kam zu uns, ja, habt ihr noch das US-Title-Match vergessen? Und wir, das kommt ja auch noch. Also es war schon sehr, sehr lange. Und dieses US-Title-Match war, obwohl es jetzt auch nur knapp über 10 Minuten ging, für mich auch zu lang und ich fand das nicht wirklich gut. Also zwischendrin gab es ja auch hier einen langen Sleeper-Hold von Shinsuke oder zumindest einen Haltegriff gegen Jeff Hardy. Der hat nicht dazu beigetragen, das Match wirklich spannender zu machen. So, und es gab auch zwei verbotschte Twist of Fates, ich weiß nicht, ist dir das aufgefallen, die sahen halt auch nicht so cool aus, wie Shinsuke die verkauft hat. Also das war nicht wirklich so ein cooles Match. Und dann auch die Swanton Bomb auf den Apron, das war doch auch eine Nummer zu hart für jemanden, der sowieso mit dem Rücken angeschlagen ist wie Jeff Hardy. Also ich habe das Match jetzt hier nicht gebraucht, hat genauso viel Aussagekraft für mich gehabt, wie dann auch das Auftauchen von Randy Orton.
Das war eh das Merkwürdigste überhaupt. So, hallo, ich komm mal rein, guck mir Jeff Hardy an und sage, nee, doch nicht, und geh wieder raus.
Wenigstens hat er einen Auftritt gehabt beim SummerSlam, im Gegensatz zu Bobby.
Ich hab nur gesagt, leicht verdientes Geld. Ich meine, die werden doch pro Auftritt bezahlt. Das ist doch super. Einmal die Gear anziehen, einmal kurz rausgehen, wieder reingehen. Passt doch. Hast du ein paar tausend Dollar verdient. Ist doch super. Und zum Kampf selber. Das war nicht gut. Also, das war ein Gerumpel sondergleichen. Du hast diesen komischen Haltegriff angesprochen, der auch kacke aussah. Also, ich verstehe auch nicht, das ist momentan so ein Mode-Sleeper-Hold-Variation irgendwie so über die Schulter. Das sieht für mich nach was aus, was eigentlich eher zum Kuscheln anregt als alles andere, aber jetzt nicht, dass man damit jemanden langfristig bearbeiten könnte. Ansonsten hatte ich hier in diesem Kampf das Gefühl, dass die beiden einfach keine richtig gute Chemie zusammen hatten, dass Jeff Hardy inzwischen einfach auch, ich habe das Gefühl, der ist kaputt. Also der braucht einfach irgendwie mal nochmal eine längere Auszeit. Also die Bewegungen von ihm wirken einfach extrem langsam und zäh und ich habe das Gefühl, dass es jemand, der nicht 100% fit ist. Also ganz, ganz subjektiv, ich habe keine Ahnung, ob da irgendwas ist, aber man weiß ja, dass er gesundheitliche Probleme hat und ich finde, das sieht man auch inzwischen relativ deutlich. Und Nakamura, ich weiß auch nicht, also irgendwie im Main-Roster oder auch schon bei NXT, irgendwie zündet da immer weniger abseits dieser coolen Momente, die er dann immer wieder mal an den Tag legt. Aber so die Kämpfe haben mich jetzt zuletzt echt nicht überzeugt, Shaggy. Wie siehst du hier die Akte Nakamura?
Ich mag den Charakter halt trotzdem immer noch. Ich finde, der ist sehr unterhaltsam, charismatisch und die Matches haben mich auch nicht alle überzeugt, aber er hatte auch Matches dabei, die mich überzeugt haben, die er gut abgeliefert hat. Die sind jetzt inzwischen leider Mangelware gewesen, aber hier lag es, glaube ich, auch so ein bisschen am Gegner. Wie du es gesagt hast, Jeff Hardy man sieht es im Bewegungsablauf, dass da wirklich auch irgendwas nicht stimmt. Also der, dem würde eine Auszeit sicherlich gut tun. Müsste sich mal wieder auskurieren, wohingegen ein Matt Hardy, glaube ich, der ist schon auch relativ ganz am Ende. Der war ja übrigens auch, wurde als Produzent schon eingesetzt bei der SummerSlam. So hat der erste Testlauf, den will man ja hinter den Kulissen immer mehr einbauen und damit er auch seinen Erfahrungsschatz weitergeben kann. Und Jeff Hardy, in dem sich stecken sicherlich noch ein paar gute Matches, aber vielleicht nicht aktuell, vielleicht würde ihm eine kleine Auszeit, vielleicht jetzt auch durch einen Randy Orton bald hinzugefügt, gut tun. Aber wer weiß das schon. Also ich glaube, befürchte, dass wir noch eine Fehde Jeff Hardy gegen Randy Orton erst noch mal sehen werden.
Meinst du, Matt Hardy hat Randy Orton rausgeschickt, so, geh mal raus, und dann irgendwie 2 Minuten später, nein, das war eine Scheiße, komm wieder rein, komm wieder rein.
Ich habe rausgeschickt und gesagt, guck mal, wie es meinem Bruder geht. Ja, aber ich kann doch nicht einfach rausgehen. Doch, doch, ich spiele deine Musik. So, nein, nein, das wäre sicherlich nicht so. Aber naja, es ist halt so, wie es war, und besser als dann nochmal eine Randy Orton Promo oder irgendeine Aktion gegen Jeff Hardy, wo er in seine Ohrläppchen noch länger zieht oder was auch immer. Also es ist, man hätte ja hier den Auftritt einfach nicht gebraucht. Der war nun mal da, aber auch den kann man wieder vergessen.
Ja. Naja, da war Randy Orton wenigstens auch noch bei diesem SummerSlam dabei, im Gegensatz zu Bobby Lashley und John Cena. Der war nämlich auch nicht dabei. Ja, nächster Kampf des Abends. Also wie gesagt, es waren knapp 4 Stunden langer Pay-Per-View. Ich habe ehrlich gesagt mit mehr gerechnet. Ich habe so in meinem Kopf mit 5 Stunden kalkuliert, einfach nur. Und sind wir ehrlich, wenn wir da nicht so viele Squash-Matches dabei gehabt hätten, wäre das auch 5 Stunden geworden bei dieser Anzahl von Kämpfen. Ja, nächster Kampf war dann das Raw Women's Championship Match zwischen Alexa Bliss und Ronda Rousey. Und zunächst mal ist Natalya mit dem Jackett, also mit der Jacke von Jim the Anvil Neidhart rausgekommen. Und ich habe schon gedacht, jetzt gibt's doch den Heel-Turn, den ich hier prognostiziert habe. Wo du schon gesagt hast, das wird nie passieren, ist nicht gekommen. Ronda Rousey ist mal wieder in die Schminkflinte gelaufen irgendwie. So, was hat man denn da ihr ins Gesicht gemacht? Was passiert da?
Also ich muss sagen, da gab's ja auch gemischte Meinungen jetzt unter uns, jetzt als wir das gesehen haben. Wie gesagt, ich habe mich mit einigen unterhalten, die dachten, wie sieht denn Ronda aus? Ich muss sagen, ich fand sie richtig hot. Also ich fand, das sah richtig toll aus. Mir hat das super gut gefallen und sie wirkte dadurch noch ein bisschen noch verbissener und noch brutaler. Ich fand das cool. Ich fand die Schminke toll. Ich mag das sowieso so ein bisschen, dass sie auch so, sich so auffällig schminkt, dass anders ist als die anderen. Das ist schon mal cool, das passt zu ihr. Da waren sicherlich auch ein paar Unglücksfälle dabei, aber fand ich an diesem Abend gar nicht. Also das fand ich schon wirklich cool. Das hat zu ihr gepasst und hat dem Match und ihr nochmal einen besonderen Anstrich gegeben, im wahrsten Sinne des Wortes. Ich habe auch da, als Natalya, um nochmal auf Natalya zu sprechen zu kommen, als sie rauskam, ist ja natürlich kein Jackett, mit der Jacke von Jim the Anvil Neidhart. Ich habe mich gefreut, sie zu sehen. Tatsächlich das erste Mal seit langer Zeit, dass ich mich auf Natalya wirklich gefreut habe. Sie war, glaube ich, auch, also sie hat sich auch gefreut, dabei zu sein und sich zu präsentieren in der Jacke. Das hat man ihr auch irgendwie sichtlich angesehen. Ich wusste, dass da kein Heel-Turn kommen wird. Also das hätte einfach aktuell zum jetzigen Zeitpunkt nicht gepasst. Kann sein, dass das mal beabsichtigt war. Ich habe es ja in der Review schon gesagt. Ich habe es jetzt auch noch mal in der Review gesagt. Das geht einfach im Moment nicht, das glaube ich nicht. Und wenn es angedacht war, okay, dann hat man es vielleicht auf ein bisschen später vertagt. Ja, aber ansonsten war es auch ein relatives Squash-Match, was ein bisschen länger gedauert hat, aber Ronda Rousey hat hier durchgezogen und das ist ein überraschendes, meiner Meinung nach, und glaube ich auch, du warst auch überrascht, dass es wirklich jetzt so ein klares Ende gab und jetzt hier schon den Titelwechsel nach dem Armbar. Also das fand ich schon sehr überraschend.
Ja, es war ja eigentlich gar kein richtiges Match. Also Alexa hat ja eigentlich nur versucht, wegzurennen die ganze Zeit. Hat, glaube ich, 1 oder 2 Aktionen gezeigt. Also ich glaube, ein Knie und einen Schlag oder sonst irgendwas. Ansonsten ist sie eigentlich nur von Ronda durch die Gegend gewirbelt worden. Dann durfte sie einmal den Arm überdrehen, wie wir es ja schon mal, glaube ich, in der Fehde mit Becky ja, glaube ich, schon mal gesehen hatten, dass der Arm dann so ein bisschen über den Winkel gezogen worden ist. Ja, und dann gab's auch letztlich schon den Armbau und das war's dann. Also ich habe nicht damit gerechnet, dass das hier so eine extrem schnelle Nummer wird. Auch, dass eine Alexa Bliss quasi gar keine Chance hat, also in überhaupt gar keiner Art und Weise irgendwie da Gegenwehr zu leisten, fand ich auch ein bisschen schade. Ich hätte mir da lieber einen, wie wir es eigentlich uns erhofft haben, ein schön choreografiertes Ronda Rousey-Match gewünscht. Ja, so war das. Ich bin mir da sehr unschlüssig, ob ich das richtig gut finden soll. Ich fand es relativ unterhaltsam, als ich es gesehen habe. Zugleich ist natürlich jetzt eine Ronda Rousey auf einmal auf so ein Podest gehoben. dass es das eigentlich auch schon fast wieder ungesund ist. Also wie siehst du hier die Geschichte?
Ja, ich bin immer noch Ronda Rousey Fan und sie überzeugt mich noch immer total. Sie ist der Star der WWE aktuell, das kann man wirklich so sagen, innerhalb von so kurzer Zeit. Trotz allem finde ich es nicht gut, dass man ihr jetzt schon den Titel gegeben hat. Ich glaube nicht, dass es jetzt ihr groß schaden wird. Das Match, fand ich, hat auch in dem Fall auch wieder Spaß gemacht zu schauen. Das war sicherlich nicht so durchchoreografiert, wie man es jetzt kannte, mit dem Höhepunkt zwischendrin. Der Höhepunkt war einfach wirklich der Titelwechsel, der am Ende einfach ohne Eingriff so stattgefunden hat. Das war schon okay gemacht, aber ich hätte ihr den Titel jetzt noch nicht gegeben. Für mich kommt das ein bisschen früh. Ich hätte mich mehr gefreut, wenn sie wirklich den Titel, den sie sicherlich auch verdient hat, auch jetzt schon nach der kurzen Zeit, einfach durch ihr Standing, aber erst bei WrestleMania gewonnen hätte, dort im Main Event. Das hätte es für mich noch größer gemacht, wenn es dann passiert. Aber es ist nun mal jetzt passiert und ich bin gespannt, wie es dann auch weitergeht. Also Alexa, klar, dir steht wahrscheinlich noch ein Rückmatch zu, aber da erwartet man ja jetzt nicht wirklich einen Titelwechsel mehr. Also da, so, da kann ja jetzt eigentlich, sie hat einfach keine Chance, nicht mal den Hauch einer Chance gehabt gegen Ronda Rousey. Das so hinzustellen, Alexa Bliss, die auch eines der Aushängeschilder war der Damendivision in letzter Zeit, obwohl sie sicherlich, da haben wir auch schon oft über Alexa geredet, sie ist großartig, auch nicht die unbedingt beste Wrestlerin im Ring, aber unterhaltsam genug und auch charismatisch, die wurde ja jetzt einfach wirklich richtig weggesquasht. Also ich glaube, dass es in dem Fall einer Alexa möglicherweise mehr wehtut, obwohl es jetzt Ronda Rousey ist, als es einem Kevin Owens gegen Braun Strowman wehgetan hat. Aber ich weiß es auch nicht ganz genau, aber wir werden sehen. Auf jeden Fall freue ich mich, dass es jetzt was Neues uns erwartet und ich bin gespannt, wie es weitergeht mit Ronda Rousey. Obwohl ich es nicht richtig gut finde, dass sie jetzt schon den Titel hat. Aber okay, sie hat die Nummer und dann bin ich gespannt, wie es weitergeht.
Ja, ich habe mich auch so ein bisschen gefragt, also ich meine, dass sie mit Natalya zusammen feiert, kann ich ja verstehen. Was haben denn die Bellas damit zu tun? Sind die auch Best Buddies?
Das hat sich ja, ich glaube, Olaf, du warst nicht der Einzige, der sich das gefragt hat. Das hat sich so ziemlich jeder gefragt, außer vielleicht ein paar der Writer der WWE, die das irgendwie für gut empfunden haben. Nee, das kam auch überhaupt in der Halle nicht gut an. Ich habe ja schon mal gesagt, ein Bekannter von mir war in der Halle, da gab es richtige Buhrufe, als die Bellas mitgefeiert haben. Also das ist richtig, das hat man sogar ein bisschen runtergedreht wohl, das war enorm, das waren enorme Buhrufe. Ja, ich glaube, man wird sicherlich es kann nicht anders sein, es wird ein Match von wahrscheinlich Nikki Bella gegen Ronda Rousey irgendwann geben. Darauf wird es hinauslaufen.
Ich freue mich. Ich habe keine Ahnung, aber es ist auf jeden Fall sehr merkwürdige Konstellation gewesen. Nicht erklärt in irgendeiner Art und Weise. Man konnte auch am TV, konnte man auch die Buhrufe hören, dass das irgendwie auch nicht gepasst hat. Ronda Rousey dann auch im Anschluss noch bei ihrem Ehemann, der auch dann Ringside war, hat dann auch noch dann im Rausgehen auch nochmal Jim the Anvil Neidhart und auch Roddy Piper nochmal gewürdigt, irgendwie also sehr emotional auf jeden Fall. Und das war der Co-Main-Event, also auch sehr kurz, ne? Also 4 Minuten und ein paar zerquetschte. Und dann ging es weiter mit dem Match um den WWE Universal Championship zwischen Brock Lesnar und Roman Reigns. Und auch da haben wir eine schnelle Nummer, nämlich 6 Minuten 20. Aber vorher, da war ja dann auch der Moment, ich habe da gesessen, so, okay, jetzt muss Braun rauskommen. Er muss jetzt rauskommen.
Ja.
Und dann kommt er raus und sagt, du lachst schon, also, und sagt, ich bin ja keiner, der meine Gegner irgendwie hinterrücks angreift. Ich bin jemand, der macht das face to face.
Ja, also, und die Halle ist abgegangen. Die Halle hat's gefeiert. Die haben sich so gefreut.
Ja, ich auch.
Olaf?
Ja, bis er dann gesagt hat, ich nehme es dann mit, ich warte hier einfach am Ring und wer dann von euch beiden gewinnt, den knöpfe ich mir vor, so ungefähr. So, what? Das macht doch gar keinen Sinn. So, das überhaupt von, ich bin ja kein Feigling, aber ich warte aber darauf, bis einer von euch beiden fertig ist und
dann.
Aber ich sag's euch vorher. Das ist total hirnverbrannt. Das passt auch überhaupt nicht zu dem Charakter Braun Strowman. Warum hat man den denn da nicht reinkommen lassen? Im Endeffekt hat man das doch nur gemacht, damit die Crowd nicht das Match von Anfang an auseinander nimmt, oder? Also das war auch der einzige Grund.
Ganz klar. Es gab ja auch You Both Sucks-Rufe in der Halle. Das ist der einzige Grund. Aber dadurch wirkte ein Braun Strowman wirklich wie ein Idiot. Das muss man ganz, ganz klar sagen. Nach dem Abend, der so bisher sehr erfolgreich für ihn war, da steht er da mit seinem kleinen, wirkt in seinen Händen wie ein kleiner Plastikkoffer, wie so ein Merchandising-Artikel, den man da am Stand kaufen kann. Wirkt nicht wie die Koffer, die sonst sind in seinen Händen, weil die auch einfach, der ist einfach ein Monster. So. Und dann hat er so diesen kleinen Koffer da, steht dann direkt am Ring, so 50 Zentimeter vom Apron entfernt und schaut sich, gut, 6 Minuten lang, so lange stand er da jetzt auch nicht, aber er schaut sich dieses Match dann einfach da an der Stelle an und ich dachte, das kann doch nicht wirklich sein, das können die doch jetzt nicht wirklich mit Braun Strowman machen, das ist Also er ist der eigentliche Verlierer des Matches, so. Das kann man ohne Zweifel so sagen. Das war wirklich eine dumme Idee. Und
Zitat übrigens, warum hat der einen Kinderkoffer dabei? Ja. So, ja, also das sah einfach da auch komplett deplatziert aus. So ein bisschen so Braun Strowman als Versicherungsvertreter, so mit dem Koffer in der Hand und wartet darauf, dass die Tür aufgeht. So, möchten Sie einen neuen DSL-Vertrag abschließen oder sowas?
Ich gehe nicht weg, also, ich bleib hier stehen. So.
Genau, und der Kampf an sich war ja auch komplett, das war halt wieder so ein typischer Lesnar-Sprint, wie wir ihn ja schon häufiger gehabt haben. Es gab erstmal ein paar saumäßig schlecht getimte Superman-Punches, also die ja wirklich total daneben aussahen, einfach nur einen Brock Lesnar, der rumtaumelt, als wenn er gerade von 3 Elefantenflinten irgendwie angeschossen worden wäre. Dann gab's plötzlich die Guillotine, also für Brock Lesnar ist offensichtlich jetzt die Guillotine der neue Kimura, den hatten wir ja früher immer gehabt. Gab's dann zweimal, dann gab's ein paar German Suplexes und danach ging das eigentlich schon über in dieses Getöse, dass ein Lesnar nach draußen geht und Braun Strowman attackiert und mit einem F5 und ein paar Stuhlschlägen da um sich schmeißt. What?
Also,
oder nicht Stuhlschläge. Ja, Stuhlschläge gab es auch die Schläge mit dem Briefcase natürlich. Und dann hat er diesen, das fand ich übrigens die schönste Aktion, weil ich erst gedacht habe, der hätte den Koffer ins Publikum geworfen im hohen Bogen.
Wäre auch witzig gewesen. Ein Brock Lesnar würde sowas wahrscheinlich sogar tun. Dem traue ich das zu. Das war tatsächlich die beste Aktion, unterhaltsamste Aktion des Matches. Ja, die Superman-Punch hast du angesprochen. Das war ja jetzt nicht wirklich nur einer, der irgendwie verbotscht war. Das waren ja irgendwie so ziemlich alle. Die sahen nicht gut aus. Die wurden überhaupt nicht gut verkauft. Es gab auch mehrere Spears. Das einzige wirklich neben dem Kofferwurf war natürlich der überraschende Suicide Dive nach draußen, bei dem Braun Strowman getroffen wurde. Da gab es einen Raunen im Publikum. Das war es aber auch schon. Also das war wirklich, das war nicht gut, was hier abgeliefert wurde. Der SummerSlam war bis dato, man kann jetzt kritisch sehen, aber er war trotzdem nicht schlecht. Er hatte eine gute Qualität, es waren auch gute Dinge dabei, die vernünftig waren, die logisch waren. Aber das Ende des SummerSlams hat wirklich dieses Großereignis nochmal nach unten gezogen. Ich kann nicht verstehen, wie man Braun so darstellt. Ich finde es okay, dass man Roman jetzt letzten Endes den Sieg gibt, aber das Match selber, das war also eines Roman Reigns und auch eines Braun Strowmans definitiv nicht würdig. Ich glaube, das ist ein Match, also das ist so das Einzige, was man im Moment mit Brock Lesnar vielleicht noch machen kann, weil vielleicht will er tatsächlich nicht mehr. Also vielleicht ist diese Story, dass er eigentlich überhaupt gar keinen Bock hat, viel mehr als nur eine Story, sondern vielleicht Realität, weil so kam es tatsächlich für mich rüber.
Ja, also es wirkt natürlich tatsächlich so, dass da einfach nur noch die Trademarks einmal runtergespult werden, einmal möglichst schnell, damit man schnell wieder nach Hause kommt, so ungefähr, einmal schnell den Paycheck einfahren und so ein bisschen die ja, ich weiß nicht. Es sieht so ein bisschen aus, als wollte Brock Lesnar so auf dem Weg zum Zahnarzt, weißt du, so, ich möchte das alles so schnell wirklich hinter mich bringen. Komm, mach, gib mir keine Spritze, ich bring's direkt hinter mich, so in etwa. Also, ich weiß auch nicht. Also, das war ja gar kein Match. Sind wir mal ehrlich. Das war kein Kampf in sich. Das hatte keine Geschichte. Die einzige Sache war dann eben die mit Braun Strowman. Die war auch nicht gut und, Ich fand es auf eine merkwürdige Art unterhaltsam, aber eigentlich auch nur, weil ich darauf gewartet habe, dass jetzt Braun Strowman endlich eingreift. Und als dann der Kampf vorbei war, als dann Roman Reigns gewonnen hatte, habe ich gedacht, ja, okay, jetzt hat er gewonnen und mal gucken. Und dann bleibt die Kamera die ganze Zeit so in Großaufnahme auf Roman Reigns. Ich denke mir, ha.
Und dann ist es vorbei. Und dann kommt
genau, und dann sieht man irgendwann so, als die Kamera rausfährt, sieht man irgendwo, wie Braun Strowman an so einer Guardrail liegt. Und ich so, das könnt ihr doch jetzt nicht machen, oder? Und das war genau der Moment, den Kai angesprochen hat in der Preview, als er gesagt hat, stellen wir uns doch einfach mal vor, am Ende gewinnt Roman Reigns und der Event geht einfach off-air. Und genauso ging es mir. Ich habe da gesagt, das kann doch jetzt nicht dein Ernst sein, oder? Das kann es doch jetzt nicht sein.
Tja, das kann es nicht sein. Ich habe genau das Gleiche gedacht, aber so war es. Das war es tatsächlich so. Nicht nur, dass Braun Strowman nun wirklich wie ein Idiot da steht oder in dem Fall gelegen hat, der Plastikkoffer ist weit weggeflogen, ist wahrscheinlich auch kaputt, den kann er jetzt wahrscheinlich nicht mehr einsetzen. Nein, Quatsch. Aber das, so kann man einen SummerSlam nicht enden lassen, denke ich. Aber es war jetzt vielleicht nochmal man wollte vielleicht Roman jetzt einfach diesen letzten Sieg gegen Brock Lesnar geben, weil Roman musste ja auch ein bisschen unter der Fehde leiden gegen Brock, die ihm sicherlich auch nicht gut getan und die ihm auch einiges nochmal an der wenigen Reputation, die er beim Publikum sowieso hat, nochmal genommen hat. Vielleicht war es okay, ihm jetzt den finalen Sieg zu geben, aber man hätte ja trotz allem Braun nochmal eincashen lassen können. Das hätte es doch auf jeden Fall interessanter gemacht. Aber so ist es nun mal, wie es ist, und Naja, also ich glaube, dass wir nicht mehr so viel von Proc sehen werden. Ich glaube, das war es erstmal bei der WWE und hoffe das auch erstmal, weil so will ich Proc nicht mehr sehen. Der war eine Attraktion, das, ich habe bis jetzt immer befürwortet, dass er da ist, auch in besonderen Matches, auch dass er so selten auftritt. Aber inzwischen kann ich ihn auch nicht mehr sehen. Also das war es hoffentlich erstmal. Soll er sich in der UFC nochmal fertig machen lassen, aber bitte nicht mehr bei der WWE aktuell. Trotz allem, wenn er jetzt im halben Jahr wiederkommt, würde ich es wahrscheinlich trotzdem wieder feiern. So. Aber das ist so mein jetziges Gefühl. Das denke ich halt gerade aktuell. Und schauen wir mal, wie es jetzt weitergeht. Es wird sicherlich eine Fehde von Roman Reigns und hoffentlich Braun Strowman geben. Die müssen ja jetzt auch nochmal gegeneinander antreten. Es sind jetzt in einigen Hausshows sind jetzt Matches aufgelistet, wo Roman Reigns gegen Kevin Owens antreten wird. Und aber Kevin Owens hat nach dem SummerSlam sicherlich nicht auch so ein großes Standing, dass das jetzt wirklich eine realistische Gefahr ist. Also ich weiß nicht, was uns da bevorsteht. Ich bin gespannt, aber ich war zu dem Zeitpunkt froh, dass der SummerSlam vorbei war, weil er jetzt ewig lang gedauert hat. Aber das Ende, wie gesagt, das hat dieses ganze große Ereignis nochmal nach unten gezogen, ordentlich nach unten gezogen.
Ja, und ich habe es auch gerade eben noch mal gelesen, dass anscheinend ja auch die Entscheidung sehr kurzfristig gefällt worden ist, dass man sehr, sehr früh off-air gegangen ist und quasi Roman Reigns wirklich nur ganz kurz hat feiern lassen, weil die Leute da noch froh waren, dass Brock Lesnar sein Titel los ist und noch nicht angefangen haben zu buhen, weil offenbar nichts mehr danach kam. Weil anscheinend hat es danach auch noch sehr, sehr negative Reaktionen auf die ganze Geschichte gegeben. Also, ach, ich weiß auch nicht. Ich frag mich, warum schafft WWE das momentan nicht mehr, die Zuschauer glücklich nach Hause zu schicken? Also, dass man das mal macht, kann ich ja verstehen. Allein, um dann so eine Geschichte wirklich, also, dass man die Zuschauer durch so ein kleines Tal führt, damit man hinterher wieder so auf das Hoch kommt. Das ist ja durchaus üblich, das macht man in Filmen ja auch so. Ich sag nur, eine Trilogie ist ja auch häufig so, dass der zweite Teil dann ist der Tritt in die Eier und am Ende wird alles gut, so ungefähr. Aber hier ist irgendwie, wir gehen gerade durch ein ganz, ganz tiefes Tal. So. Und das finde ich merkwürdig. Ich verstehe nicht, warum WWE nicht einfach bei so einer großen Show, wenn einfach die Zeichen so gut stehen, warum man dann sagt, so komm, wir geben jetzt den Zuschauern einfach mal das, was sie wollen, weil das, was sie wollen, ist Braun Strowman. Und warum sagt man nicht, komm, jetzt sofort machen wir das? Und ich glaube eben nicht, dass Braun Strowman gestärkt aus einer Fehde mit Roman Reigns, selbst wenn er die gewinnen sollte durch Cash-In oder was auch immer, daraus hervorgeht. Ich sehe das irgendwie nicht. Also, man hat da mit Braun einen neuen Star und hat Angst, den zum Star zu machen, weil darunter irgendwie einen Roman Reigns leiden könnte, der vielleicht besser in den Marketingplänen aussieht oder so.
Ja, ich kann das eigentlich nur alles unterstreichen, was du gerade gesagt hast. Also man hat für mich in meiner Meinung nach, gut, es ist halt auch nur meine Meinung, aber es ist ja auch deine Meinung und ich glaube auch die Meinung vieler Fans, die das jetzt gesehen haben, man hat das Schlechtmöglichste daraus gemacht am letzten Endes. Das war nicht das, was die Fans sehen wollten. Man hat die Fans nicht glücklich gemacht. Ich weiß nicht, ob ein Roman Reigns jetzt wirklich glücklich mit der Situation ist. Also, das war kein gutes Ende eines SummerSlams, der ansonsten wirklich viel besser war als der SummerSlam im letzten Jahr, der auch unterhaltsam war. Aber so, also wenn man essen geht und der Hauptgang super lecker ist, die Vorspeise super lecker ist, aber das Dessert am Ende verschimmelt ist, dann geht man auch nicht glücklich nach Hause.
Ja, so ist das nun mal. Ne? Also, das ist auch wieder so. Ich kann es nicht nachvollziehen. Das geht jetzt eben auch schon echt über ein Jahr so. Naja, ich meine, wenigstens hatten wir diesmal keinen Jinder Mahal, der Shinsuke Nakamura besiegt, clean, irgendwie in der Mitte des Rings. Das hatten wir nicht. Aber ja, das ist einfach so ein Nachgeschmack, der da bleibt. Und man kann es irgendwie nicht ganz nachvollziehen. Und man unterschätzt, glaube ich, auch einfach die Reaktionen, die darauf folgen. Also, dann auch so schnell off-air zu gehen und dann einfach die Leute vom Fernseher total konsterniert zurückzulassen und dann erstmal so, ja, jetzt könnt ihr buhen übrigens, wir sind nicht mehr on air, jetzt könnt ihr jetzt hier die Halle abfackeln von mir aus, ist uns egal, Roman Reigns ist Champion. Ja, also, es tut einfach ein bisschen weh.
Ich muss jetzt was sagen, was ich jetzt wahrscheinlich überraschend klingt, aber ich glaube, ein Auftritt eines Jinder Mahals am Ende hätte das nochmal besser gemacht. So.
Ich fand es ehrlich gesagt nicht so schlimm, ich war einfach nur komplett konsterniert und es manchmal überrascht mich jetzt, also inzwischen überrascht mich relativ wenig, was man da macht, weil das war anscheinend der lang gehegte Plan, dass Roman Reigns hier den Champion Brock Lesnar entthront und dass er der Drachentöter ist, der das Biest irgendwie da fertig macht und daran hält man einfach fest und man geht da über Leichen und die Leiche ist in diesem Moment Braun Strowman.
Ja, das ist leider richtig, aber warum dann beim SummerSlam, warum in so einem Match, warum mit so einer Geschichte, also man hätte es schon viel, viel früher machen können. Und man hätte weniger Schaden aus der Geschichte hervorgetragen, als man es jetzt so hat. Also klar, in ein paar Wochen ist wieder Gras drüber gewachsen, aber so im Moment, ich finde, das ist nicht der richtige Weg. Und das war einfach schade, das ist so ja. enden zu lassen.
Es ist eine komplett vertane Chance. Ich meine, David hat es immer angesprochen, dass WWE früher ein gutes Gespür dafür gehabt hat, wann man Chancen nutzen muss und in welche Richtung die Fans gerade gehen. Das hat man momentan gar nicht. So, man bookt ganz oft das Geschehen komplett am Fanwunsch vorbei. Und dabei meine ich jetzt auch nicht sowas wie, klar, dass sich jetzt ein paar Leute darüber aufregen, dass Kevin Owens verloren hat, ist halt so. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann damit leben und ich kann es im Sinne eines Braun Strowman vollkommen nachvollziehen. Das hat innerhalb dieser ganzen Geschichte irgendwie einen Sinn ergeben. Aber der Main Event hat halt überhaupt in keiner Welt, also noch nicht mal im Bizarro World, hat das irgendwie Sinn ergeben. Und dass dann Braun Strowman wie der letzte Idiot da am Ringrand steht und dann auch, wo der schon sich hat töten lassen in 1000 Matches und dann jetzt einfach am Ringside liegt und darauf wartet, dass Roman Reigns hoffentlich aus dem Ring geht. Das ist blöd. Ich hätte es gerne mal gesehen, wie dann ein Braun Strowman dann letztlich auch aus der Halle gegangen ist. So, hat er da noch geschimpft oder sonst irgendwas? Ist er einfach gegangen, hat sein Köfferchen genommen, so.
Wahrscheinlich das kaputte Plastikköfferchen hat er dann noch genommen.
Ja, doch seine Topfpflanze irgendwie noch eingepackt in die Kiste. Ich weiß es nicht.
Butterbrot wieder zurück.
Ja, lass uns mal hier zum Fazit kommen, bevor ich noch zynischer werde. Das ist eigentlich ja nicht meine Art, aber das hat mich jetzt wirklich auch genervt einfach. Also ich fand den SummerSlam in der Gänze gar nicht schlecht, muss ich sagen. Das war eigentlich ein durchaus solider Event, natürlich mit einigen Tiefen dazwischen, vor allem auch bedingt durch die Länge des Events. Also ich hätte sowas wie einen Shinsuke Nakamura gegen Jeff Hardy hätte ich nicht auf der Card gebraucht. Auch der Opener hätte kürzer sein müssen. Aber so insgesamt, finde ich, war das eigentlich eine gute Angelegenheit in der Art und Weise, wie es gelöst worden ist. Hätte eine halbe Stunde kürzer sein können. Und der Main Event hätte halt eben anders sein können. Dann wären wir vielleicht auch mit einem positiveren Restgedanken aus dieser ganzen Geschichte rausgegangen. Shaggy, wie
sieht's aus? Naja, eigentlich, also der SummerSlam war definitiv besser, als ich ihn jetzt hier geredet habe im Podcast. Das muss ich auch nochmal sagen. So schlimm fand ich ihn gar nicht. Ich fand ihn tatsächlich unterhaltsam. Der hatte wirklich seine Höhen. Der hatte auch sehr, sehr viele coole Momente. Der war aber eindeutig zu lang. Also dadurch, dass ich jetzt wirklich die gesamte Kickoff-Show auch noch gesehen habe, zumindest einen Großteil der Kickoff-Show, waren es ja jetzt weit über 6 Stunden oder zumindest knapp über 6 Stunden. Ach, das ist einfach viel, viel zu viel. Also mir reichen, wenn es mit Kickoff-Show sein muss, dann bitte 4 Stunden oder so. Einige Matches hätte es hier auf der Karte nicht gebraucht. Und dann wirklich dieser Main-Event am Ende, der war mehr als enttäuschend mit allem, was da passiert ist. Und das war, also gut, meiner Meinung nach einfach ein falscher Weg ganz am Ende. Aber es war, ist so, wie es ist. Und ansonsten, letzten Endes bleibt wahrscheinlich nach ein paar Wochen ein relativ okayer SummerSlam in der Erinnerung.
Ja. Irgendwie so. Also war besser als im letzten Jahr. War sicherlich wieder kein kompletter Reinfall der Event. Also der hat durchaus Spaß gemacht und hatte seine Höhepunkte garantiert in den Matches Daniel Bryan gegen The Miz, AJ Styles gegen Samoa Joe und dann vielleicht noch mit Abstrichen der Opener und vielleicht auch das Tag-Team-Match. Dann der Rest war ja dann ganz viel Squash-Material einfach und dann auch einige Kämpfe dabei, die man so nicht auf der Karte hätte haben müssen. Trotzdem auch so ein Comeback vom Demon war dann eben cool. Ein paar Überraschungen hat es auch gegeben. Es gab den Turn von Becky Lynch, wo man erstmal sehen müssen, was da rauskommt. Das kann man schon so machen, aber einen dann wirklich mit so einem Tritt in die Eier wieder nach Hause zu schicken oder ins Bett, je nachdem, wo man gerade ist, das ist dann eben wirklich schon bitter. Und Shaggy, unsere Bananenskala, 1 bis 8 Bananen, wie viel gibst du dem SummerSlam?
Oh, das ist schwierig. Also so dadurch, dass ich ja jetzt mit dem Main Event am Ende zurückgelassen wurde und ich ihn eigentlich doch gar nicht so schlecht fand, aber ich kann einfach nicht mehr als 4 Bananen jetzt geben.
Ja, ich bin da mal ein bisschen großzügiger. Ich gebe mal 5 bis 5¼ oder sowas, so einmal angebissen von Braun Strowman im Koffer oder so. Weil, also es war in der Gänze, war das dann schon ein guter Event. Aber eben am Ende kackt die Ente, wie man so schön sagt. Ne? Also wenn das Ende eben nicht passt, dann ist es dann auch schon für ein Wrestling-Event eigentlich eine Schande. Und das muss WWE sich auch eingestehen, dass man hier am Publikum vorbei buckt und ja irgendwie was falsch macht. Ne? Und wir werden jetzt sehen, wie sich das in den nächsten Wochen entwickelt. Vielleicht gibt es ja schon heute Nacht den Cash-In von Braun Strowman gegen Roman Reigns. Er hat auf Twitter schon angekündigt, weil auch Monster benutzen Twitter natürlich, dass er jetzt seine Augen auf ein anderes Ziel gerichtet hat. Aber das Ziel immer noch, also der Gürtel natürlich immer noch das gleiche bleibt. Ne? Nur, dass es jetzt jemand anders trägt. Naja, ist halt so. Shaggy, wir, glaube ich, können uns damit aus der SummerSlam-Pause erstmal hier verabschieden, ne, oder aus dem SummerSlam-Intermezzo, weil wir machen jetzt ja noch ein bisschen Restpause bis Anfang September. Ich bin jetzt quasi im Gamescom-Stress. Ich verabschiede mich gleich Richtung Messe und habe da die ersten Geschichten und muss die nächsten 2 Wochen kräftig arbeiten. Und ja, ich glaube, das war jetzt das SummerSlam-Wochenende. Bist du zufrieden bis jetzt damit, was du gesehen hast?
Ich bin zufrieden mit dem SummerSlam-Wochenende tatsächlich auf jeden Fall. Auch generell, weil ich auch dieses Rahmenprogramm um den SummerSlam herum hatte. Das war schon schön, das hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Kann man nur jedem empfehlen, sowas zu machen mit anderen Leuten, auch mit größeren Gruppen auch mal Wrestling zu schauen. Das macht dann tatsächlich auch wirklich Spaß. Aber ich bin auch froh, dass der SummerSlam jetzt vorbei ist, dass der Tag vorbei ist. Ich bin auch irgendwie froh, dass wir noch mal ein bisschen Pause haben, weil die brauche ich tatsächlich jetzt, um das jetzt am Ende des Finale zumindest zu verdauen. Ich würde sagen, wir hören uns aber auch bestimmt bald wieder, dauert nicht mehr lange. 2-3 Wochen haben wir noch und dann gibt es wieder regelmäßiger was von uns.
Ganz genau. Und wer es ganz regelmäßig haben möchte, der schaut natürlich auf Patreon und auf Steady vorbei. Da liefern wir weiterhin jetzt auch unter den Wochen noch Content. Da sind ja Shaggy und ich dann jetzt auch nächste Woche aktiv und machen dann wieder die Helden aus der zweiten Reihe. Dann über Sean Waltman, X-Pac steht dann auf dem Plan. Das ist dann auch noch was wir hier vor der Brust haben. Aber ansonsten hört ihr uns hier auf den Gratis-Kanälen quasi dann Anfang September wieder zum ersten September-Wochenende und dann geht's weiter hier mit dem ganz gewohnten Tonus, mit den Reviews, Previews und allem, was dazugehört. Also wie sonst auch, der Wochenend-Podcast kommt dann wieder zurück. Ja, Shaggy, ich sag danke, dass du dir hier Zeit genommen hast, trotz wenig Schlaf und hier ein bisschen mit mir über den SummerSlam geplaudert hast.
Ja, hat auch Spaß gemacht und wie gesagt, war gar nicht so schlecht, wie ich ihn jetzt irgendwie in dem Podcast gemacht habe, aber es ist einfach so meine Meinung gewesen und also es hat trotzdem Spaß gemacht, in großen Teilen ihn zu sehen.
Ja, das unterschreibe ich so und damit würde ich sagen, wir schauen noch ein bisschen Wrestling und hören uns dann einfach in 2 Wochen hier auf demselben Kanal wieder. Macht's gut, bis dahin, tschüss.
Headlock, der Pro-Wrestling-Podcast.
Der Shaggy sagt nicht tschüss.
Tschüss.